Liebe Healthweisen, ihr seid einfach toll. Wir haben weiterhin Folge für Folge einen neuen Rekord an Hörerzahlen und Downloads. Darum ist es mal wieder an der Zeit, Danke zu sagen. Für eure treue Unterstützung habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ab sofort bekommt ihr 10% auf alles im Shop. Gebt dafür bei eurer Bestellung bei sunday.de einfach den Code HealthWise10 ein, alles groß geschrieben und 10 als Ziffer, und spart direkt. Aber Achtung, nur bis Montag, den 18. Oktober um 23.59 Uhr ist die Aktion gültig. Also nichts wie los und sichert euch eure Lieblingsprodukte. Bundles sind leider ausgenommen, aber alles andere gibt es für euch jetzt zum Sonderpreis. Den Code HealthWise10 einfach beim Checkout eingeben und sich auf die Produkte von Sunday freuen. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen und beim Zuhören der Folge.
Wir wissen, dass in diesem Vagusnerv Kommunikation stattfindet, und zwar in beide Richtungen. Und das Interessante ist, dass 10% der Impulse vom Gehirn zum Darm laufen, 90% laufen umgekehrt. Das
Wahnsinn.
Heißt, auch da, ne, das Gehirn weiß ständig, was ist da unten so los.
Herzlich willkommen zu HealthWise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Unser Gehirn ist das zentrale Steuerungssystem unseres Körpers und beeinflusst unser Denken, Fühlen und Handeln maßgeblich. Doch durch den modernen Lebensstil, Stress, Umweltfaktoren, ist es zunehmend Herausforderungen ausgesetzt, die die Gehirnleistung beeinträchtigen können. Wie können wir also unser Gehirn gezielt schützen und seine Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten? Dr. Alina Lessenich ist eine Expertin für ganzheitliche Gesundheit und Gründerin der Body Mind Soul Academy. Sie setzt sich intensiv mit dem Thema Gehirngesundheit auseinander und ist eine gefragte Stimme, wenn es um die nachhaltigen Ansätze zur Förderung von körperlicher und geistiger Balance geht. Mit ihrem tiefen Wissen und ihren innovativen Herangehensweisen bietet sie wertvolle Einblicke in ein gesundes und leistungsfähiges Gehirn. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Alina Lessenich.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Alina. Tust du eigentlich an den Sonntagen auch immer etwas Gutes für dein Gehirn?
Ja, das würde ich schon sagen, weil ich an Sonntagen eigentlich das Gleiche mache wie an den anderen Tagen. Das heißt, ich arbeite. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist mir ja die große Freude, mich mit Themen wie diesem zu beschäftigen. Das heißt, ich recherchiere, ich kreiere Inhalte, ich brainstorme. Was ich auch versuche, jeden Tag zu machen, ist rauszugehen in den Wald, zu spazieren, also oder eigentlich eher stramm zu marschieren. Und das Dritte, was ich mache, ist meine Handvoll Supplemente oder vielleicht eher zwei Hände voll Supplemente einzunehmen. Und mit all den Dingen sind wir schon mitten im Thema Gehirngesundheit. Denn, wie sagt Professor Dale Bredesen, ein Alzheimer-Forscher aus den USA, um unser Gehirn gesund zu erhalten und damit es optimal funktioniert, braucht es Fuel and Activation. Also Fuel, den Brennstoff in Form von Sauerstoff. Da sind wir bei der Bewegung an der frischen Luft. Natürlich auch Glucose oder Ketonkörper. Da kommt die gesunde Ernährung noch ins Spiel. Und das Gehirn braucht aber auch eine Vielzahl an Mikronährstoffen, um Energie zu produzieren für die Produktion der Neurotransmitter. Da sind wir bei den Supplementen. Und neben dem Brennstoff braucht das Gehirn auch noch die Activation. Also unsere Neuronen, unsere Nervenzellen brauchen Stimulation. Und wir wissen heute, dass diese auf zwei Ebenen stattfinden sollte, nämlich auf der körperlichen und auch auf der mentalen Ebene. Das heißt, die Bewegung ist wichtig, aber auch, dass wir unseren Kopf anstrengen, dass wir neue Dinge lernen, dass wir kreativ sind. Und dann haben wir gute Chancen, dass wir uns auch ein gesundes Gehirn bis ins hohe Alter hinein erhalten.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe zum Ende des Studiums, habe ich meiner Tochter eine Kette geschickt. Da steht drauf Stay Curious. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer der wichtigsten Faktoren für ein gutes Gehirn ist, dass man wirklich die Neugier sich erhält und dass man nicht anfängt zu denken, ich weiß schon alles, ich kann schon alles, ich muss nichts mehr dazu lernen.
Genau, und auch Dinge nicht immer abgeben, sondern selber machen, auch wenn es erstmal schwerfällt, sich in was Neues einzuarbeiten, aber sagen, okay, ich lerne jetzt wieder was Neues, weil es tut meinem Gehirn einfach gut.
Ja, total. Was mich jetzt wundert in der Aufzählung, wir kommen jetzt gleich mal zum eigentlichen Skript, aber ist, dass du das Thema Ruhepausen fürs Gehirn jetzt quasi gar nicht erwähnt hast. Bist du da kein Fan von, oder?
Doch, absolut. Und es ist aber auch wichtig, diese Aktivierung immer wieder zu fördern und dann wieder in die Entspannung zu gehen. Ganz klar, weil chronischer Stress ist ein großes Problem. Chronischer Stress führt zur Entzündung des Gehirns, zur sogenannten Neuroinflammation. Und wir wissen, dass chronischer Stress alleine ausreicht, um zum Beispiel Depressionen auszulösen oder sogar auch in die Demenz zu führen, weil es einfach durch die Dauerbefeuerung dann wirklich zur Entzündung kommt, die dann irgendwann in irreversiblen Schäden auch endet. Ne, deswegen natürlich auch meditieren, Entspannung, Stressmanagement, absolut die Pausen, die sind natürlich auch wichtig, ganz klar.
Wenn ich mal einen Schritt zurückgehen darf, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich so tief mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Also erstmal habe ich ein PhD gemacht damals über ein Parkinson-Modell. Da hat mich schon das Thema Gehirn sehr fasziniert. Und ich habe dann damals an der Medizinischen Hochschule Hannover und in dem Neurowissenschaftlichen Institut in Hannover mit den Neuroendokrinologen geforscht, mit den Neuropharmakologen, mit den Neurochirurgen. Und diese Welt des Gehirns hat mich immer sehr fasziniert, was es für Möglichkeiten hat. Und ich sag mal, wir wissen, wie kraftvoll der Mind ist, aber dazu muss das Gehirn gesund sein, sonst nutzt uns unser Mind nichts, wenn das Bewusstsein nicht wirklich vorhanden ist, ja, und wenn wir eben natürlich in Richtung kognitive Störungen gehen, Demenz, Alzheimer und solche Dinge, dann wird's halt schwierig. Und diese Faszination habe ich einfach beibehalten über viele Jahre. Und dann ist jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen, dass wir ganz viel Zuschriften haben von Menschen, die berichten, dass sie Fatigue haben, also Erschöpfung, dass sie Brain Fog haben, also Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmungen, Reizbarkeit, Sorgenängste, Schlafstörungen und so weiter. Und das kann natürlich auch andere Ursachen haben, diese Symptome, aber es sind oft schon die ersten Anzeichen für ein leistungsschwaches, ja in vielen Fällen auch bereits für ein erkranktes Gehirn. Und da ist eben wichtig, diesen Menschen zu helfen und auch rechtzeitig gegenzusteuern, damit es dann eben nicht nachher wirklich in der neurodegenerativen Erkrankung endet. Und deswegen habe ich das Thema jetzt wieder aufgegriffen und stelle fest, wie vielseitig es ist und wie ja faszinierend und wie viel Wissen vielleicht auch noch gar nicht so da draußen ist zum Thema Gehirn und dass man eben doch sehr viel machen kann, um es gesund zu erhalten und auch um dann zu behandeln im Krankheitsfall. Und dieses Wissen möchte ich unwahrscheinlich gerne weitergeben und Menschen an die Hand geben.
Toll, toll. Es ist lustig, dass du das sagst, dass du in Hannover das gemacht hast. Ich habe eine Zeit lang mal bei der TUI gearbeitet, das war mal meine Mittagspausenrunde, da an dem Gebäude vorbeizugehen. Und für alle, die noch nicht die Hochschule da kennen, Hannover, das Gebäude hat ja tatsächlich die Form eines Gehirns oder ist inspiriert von der Form eines Gehirns.
Ja, das Neurowissenschaftliche Institut, genau, die MAH. Und dann in der Nähe ist halt von den Neurochirurgen dieses Krankenhaus gebaut worden, was riesengroß ist, aussieht wie ein Gehirn und wo dann die ganzen neurologischen Abteilungen drin sind, sehr faszinierend. Und dort läuft eben auch viel Forschung, nicht nur Therapie, sondern auch Forschung.
Dann lass uns doch mal richtig einsteigen in die Faszination, weil ich finde, eine der faszinierendsten Aussagen ist gleich das Thema, dass du sagst, ein gesundes Gehirn muss im Alter nicht abbauen. Und ich finde dieses Statement, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen ist ja die große Frage, wie können wir das erreichen?
Mhm. Ja, also vielleicht, um ein bisschen Klarheit zu schaffen darüber, dass wirklich viele Menschen denken, ja, wenn ich älter werde, ist das normal, dass ich mir Dinge nicht mehr merken kann, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin, dass ich Schlafstörungen habe und so weiter. Nein, das ist absolut nicht normal. Ich habe gerade schon die ganzen Symptome aufgezählt, die eben zeigen, dass das Gehirn abbaut tatsächlich. Und wie können wir das Ganze verhindern? Natürlich, indem wir uns mit den Ursachen beschäftigen und diese abstellen. Und wir wissen eben heute, dass in den meisten Fällen Gehirnerkrankungen nicht genetisch bedingt sind. Es gibt zum Beispiel einige Parkinson-Forscher, die davon überzeugt sind, dass lediglich 1% der Parkinson-Erkrankungen genetisch bedingt ist. 99% hingegen sind umweltbedingt. Das heißt, die Ursachen liegen in unserem Lifestyle und sie liegen in pathogenen, also krankmachenden, schädigenden Umweltfaktoren. Und das zeigt sich auch sehr in den Arbeiten von Professor Bredesen, dem Alzheimer-Forscher. der nämlich zeigen konnte, dass er ein Therapiekonzept aufgestellt hat, in dem er die Lifestyle-Bedingungen verbessert, also den Lifestyle der Menschen optimiert und wo er gleichzeitig auf Ursachen schaut und diese eben weitestgehend abstellt. Und er konnte wirklich bei 84% der Alzheimer-Patienten eine Verbesserung der Symptomatik bis hin zu einem vollständigen Abklingen der Symptomatik erreichen. Und da waren sogar Patienten dabei, die nicht mehr in der Lage waren, alleine zu leben und die hinterher wieder einem Beruf nachgehen konnten. Das heißt, da wird sehr deutlich, die Ursachen liegen in unserem Lebensstil. Und wenn wir dort angreifen und wirklich dann hier vorgehen und Dinge verbessern, dann können wir in vielen Fällen das Gehirn nicht nur gesund erhalten, sondern sogar solche Erkrankungen wie die Alzheimer-Erkrankung verbessern, eventuell sogar heilen.
Das ist ganz spannend, was du jetzt gerade erzählt hast, weil du sagtest, auf der einen Seite sind Umwelteinflüsse, aber es sind eben halt auch unser Lebensstil. So, wenn ich jetzt so meinen Schwiegervater anschaue, der war leidenschaftlicher Rennradfahrer. Der hat eigentlich so jede freie Minute sozusagen auf dem Rennrad verbracht. Und von daher würde man sagen, da ist zumindest von der sportlichen Seite her schon sehr viel Positives da. Das ist ja auch das, was Peter Attia, der Longevity-Arzt sozusagen aus der USA, ja immer wieder auch so sagt, dass er immer wieder überrascht ist, welche positive Wirkung Exercise auf das Gehirn hat. So, dann würde man jetzt so sagen, okay, der hat ja schon eigentlich zumindest auf der Exercise-Ebene, zumindest in der Ausdauer, in der Cardio-Ebene schon sehr viel richtig gemacht. Ja. Weniger vielleicht in der Kraft, aber in der Cardio-Ebene. Er hat aber auch Parkinson bekommen jetzt so. Das heißt also, das wäre jetzt sozusagen das eine Umwelt, der Lifestyle-Thema, aber die Umweltfaktoren vielleicht, die dann noch da eine Rolle spielen, die waren vielleicht da nicht mit drin.
Also ja, das ist das eine. Das andere ist aber, dass eben diese Dinge alle eine Rolle spielen. Das heißt, wenn ich nur das eine optimiere, aber ich optimiere zum Beispiel die Ernährung nicht oder ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, die nicht erkannt wird, die mein Gehirn entzündet, dann werde ich natürlich trotzdem diese Erkrankung bekommen eventuell. Und deswegen ist so wichtig, dass wir auch Ärzte haben, die ausgebildet sind, die auf alle diese Ursachen schauen, die wissen, wo sie suchen müssen, welche Dinge können alle eben zum Beispiel zu einer solchen Erkrankung führen. Dann kommen zum Beispiel Toxine dazu, ja, Umweltgifte, ja, wo wir heute wissen, welche Gifte korrelieren mit welchen Erkrankungen. Das heißt, da müsste man dann auch solche Gifte ausleiten. Und Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor. Und die anderen Dinge müssen aber auch angeschaut werden. Und da sind wir wirklich bei diesem Thema der funktionellen Medizin, der integrativen Medizin, nicht nur auf den Darm zu schauen, sondern auch auf Autoimmunerkrankungen, auf Stressbelastungen, auf Umweltgifte, auf Zahnwurzel, also ne, diese toxischen Zähne, ja, wurzelgefüllte Zähne zum Beispiel, die zu einer dauerhaften Entzündung führen, die dann das Gehirn beeinträchtigt. Und da ist ganz viel Bedarf, glaube ich, noch, dass wir diese Dinge lernen, wirklich systematisch die ganzen Ursachen abzuarbeiten und anzuschauen.
Ein Wort, was du schon gerade gesagt hattest, ist das Thema Neuroinflammation. Das heißt also, es spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Prozess. So, vielleicht magst du einmal ganz kurz definieren, was ist genau eine Neuroinflammation und warum sie so wichtig fürs Gehirn ist.
Ja, die Neuroinflammation ist eine chronische Entzündung von Nervengewebe. Und das ist genau das Problem. Wir haben also hier nicht eine hochakute Entzündung, wie zum Beispiel bei der Meningitis, bei der Hirnhautentzündung. Weil da ist jedem klar, wir haben starke Kopfschmerzen, Fieberschübe, Bewusstseinseintrübung. Da ist ganz deutlich sichtbar, wir haben ja eine ernsthafte Erkrankung, die therapiert werden muss. Bei der Neuroinflammation ist es so, dass man oftmals die Diagnose gar nicht stellt, weil zum Beispiel im Blutbild nichts zu sehen ist. Das heißt, Entzündungsparameter sind oft gar nicht erhöht, manchmal erst in ganz späten Stadien. Und auch mit Hilfe bildgebender Verfahren, also im CT, im Computertomogramm oder in dem Magnetresonanztomogramm, sehen wir oft keine Veränderungen im Gehirn über lange Zeit. Das heißt, die Erkrankung bleibt unentdeckt. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass diese Erkrankung vermittelt wird über die Mikroglia. Das sind besondere Zelltypen im Gehirn und das sind quasi die Immunzellen des Gehirns. Und wenn sie normal funktionieren, dann sind sie auch zuständig für die Ernährung unserer Nervenzellen. Sie bauen abgestorbene Zellen ab und auch fehlgefaltete Proteine, wie zum Beispiel das Beta-Amyloid-Protein bei der Alzheimer-Erkrankung, welches immer im Gehirn vorkommt, aber bei Alzheimer oft in erhöhten Mengen. Ja, dieses bauen sie ab. Sie sind das, im Prinzip das glymphatische System, stellen sie. Das ist das Entgiftungssystem des Gehirns. Also wir haben ja im Körper das lymphatische System, wo in der Lymphe dann auch Erreger unterwegs sind, Zelltrümmer, Toxine, und diese werden dann eben auch entgiftet. Und was Ähnliches gibt es fürs Gehirn, und das glymphatische System scheidet eben Toxine und Zellbestandteile aus dem Gehirn aus.
In der Tieflerphase meistens, ne?
Genau, ja, richtig. Und auch das wird über diese Mikrogliazellen vermittelt. Und diese können jetzt vorliegen in zwei Zuständen. Einmal im Ruhezustand, dem Steady State, das ist die M2-Mikroglia. Dann können diese Zellen aber auch ein sogenanntes Priming erfahren, zum Beispiel durch Entzündungen im Körper, durch Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, durch zirkulierende Umweltgifte, durch Stress und so weiter. Und dann gehen diese Zellen in einen aktivierten Zustand über. Dann ist es die M1, die aktivierte, geprimte Mikroglia. Und diese schüttet dann laufend Entzündungsbotenstoffe aus. Und die Entzündung kommt von alleine nicht mehr zur Ruhe, wenn man sie nicht behandelt. Das heißt, wir haben eine sich selbst erhaltende Entzündung. Und wir haben einen Dominoeffekt, weil eine entzündlich veränderte, aktivierte Mikrogliazelle steckt die nächste Zelle an. Und dann haben wir einen Flächenbrand, und die Entzündung breitet sich über große Teile des Gehirnes aus und führt dann natürlich zu Funktionsstörungen. Das heißt, dann sehen wir eine gestörte Versorgung von Nervenzellen, eine gestörte Energieproduktion. Wir sehen also die Erschöpfung. Wir sehen eine gestörte Neurotransmitterproduktion. Dann sehen wir Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen. Die Reizweiterleitung im Gehirn funktioniert nicht mehr richtig an den Synapsen. Das heißt, wir haben eine Verlangsamung in unseren Denkprozessen. Wir haben kognitive Störungen. Die Entgiftung des Gehirns funktioniert nicht mehr. Wir haben eine Ansammlung von Toxinen, die dann zu weiteren Schädigungen führt. Und unbehandelt mündet diese chronische Entzündung, mündet die Neuroinflammation eigentlich immer in der Neurodegeneration über kurz oder lang. Das heißt, es kommt zur Schädigung und Zerstörung von Nervenzellen. Und dann haben wir einen irreversiblen Zustand, wo wir natürlich gar nicht hinkommen wollen und dürfen. Und deswegen ist so wichtig, dass man eben Bescheid weiß und um diese Entzündung weiß, diese erkennt, und dass man die eben auch gezielt therapiert.
Also, wenn ich jetzt mal bildlich vereinfacht gesprochenes sage, es ist ein bisschen wie eine Kiste voll mit guter Äpfel, da schmeiße ich einen faulen rein, mhm, und der breitet sich aus, sage genau. Ich mal so. Und der erste faule Apfel sozusagen könnte entstehen durch, du sagst zum Beispiel, permanente Versorgung mit Umweltgiften, das könnte zum Beispiel Amalgamfüllung sein, mhm, oder was du sagtest eben halt, mhm, durch Wurzelbehandlung oder andere, ja, Dinge, dass da eben halt etwas ist, was eben halt dauerhaft Toxine abgibt und, mhm, dadurch im Grunde genommen eigentlich so dieser Entzündungstrigger losgetreten wird, und dann entsteht eigentlich dieses Flywheel, dieser Prozess, der dann eben halt alles miteinander genau, sozusagen bedingt. Das heißt, mhm, also klar, wenn dann irgendwann permanent so ein Giftalarm ist und dann irgendwann auf der anderen Seite das glymphatische System nicht mehr funktioniert, werden auf der einen Seite zusätzliche Toxine produziert und auf der anderen Seite werden sie nicht abtransportiert.
Genau.
Soweit richtig?
Ja, soweit richtig. Genau. Und wir haben halt einfach ganz viele Ursachen für diese Aktivierung dieser Neurogliazellen, dieser Mikrogliazellen. Das heißt, alle möglichen Entzündungen im Körper. Man kann generell sagen, dass eine chronische Entzündung im Körper über kurz oder lang auch zu einer chronischen Entzündung im Gehirn führt. Und dann sind wir in der Neuroinflammation, und die Gründe können eben vielfältig sein, und man muss dann auf die Suche gehen, ja, und wirklich entzündliche Prozesse im Körper aufspüren, ausfindig machen, ob sie im Bereich des Darmes sind, im Bereich der Zähne, im Bereich einer Autoimmunerkrankung oder auch zum Beispiel Toxine, die im Körper zirkulieren, ja, die führen zur Silent Inflammation, zur stillen Entzündung, die dann wiederum das Gehirn entzündet. Und man muss auch wissen, dass wenn wir eine Entzündung im Körper haben, werden Zytokine, also Entzündungsbotenstoffe, ausgeschüttet, die ins Gehirn gelangen, auch bei intakter Blut-Hirn-Schranke. Wir haben ja das Gehirn ist ja sehr gut geschützt. Das heißt, die Gefäße im Gehirn sind ummantelt von Zellen, und es gibt auch sehr enge Zellverbindungen, auch diese Tight Junctions, wie wir sie auch am Darm haben. Aber diese Entzündungsbotenstoffe können auch bei einer intakten Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gelangen. Und dann kommt die Neuroinflammation und irgendwann dann halt die Neurodegeneration. Und es ist einfach wichtig, wenn wir eine Gehirnerkrankung haben, nicht nur aufs Gehirn zu schauen, sondern auch auf den Körper zu schauen, die Ursachen herauszufinden und gleichzeitig aber die Neuroinflammation auch dann zu therapieren.
Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, ab wann soll ich mich denn auf die Suche machen? Also wenn ich jetzt auf einmal, keine Ahnung, den Namen von der Nachbarin nicht mehr weiß oder keine Ahnung, regelmäßig irgendwelche Sachen vergesse, ein bisschen tüdelig werde oder so, ist das dann der Auslöser oder und wie kommt man, also du sagtest ja gerade, MRT ist nicht geeignet, CT ist nicht geeignet, Blutwerte sind nicht geeignet, also wie erkenne ich die Neuroinflammation, so dass ich weiß, dass ich mich auf die Suche machen muss?
Also tatsächlich, all diese Symptome können ein Anzeichen sein und man kann hergehen und dann zum Beispiel die Neuroinflammation gezielt behandeln. Und wenn dann der Brain Fog, also die Gedächtnisstörung, die Konzentrationsstörung besser werden, dann weiß ich, es ist eine Entzündung, die dem zugrunde liegt. Das heißt, wenn ich gezielt therapiere und das geht mit natürlichen Substanzen eben sehr, sehr gut und sehe die Verbesserung, weiß ich, okay, hier ist ein Thema. Und generell muss man sagen, dass, denke ich, die meisten von uns einfach ein Gehirn haben, welches gestresst ist, wo sicherlich auch ein Stück weit eine Entzündung oder eine Aktivierung vorhanden ist, allein durch die Menge an Toxinen, denen wir ausgesetzt sind. Und viele Menschen sind ja noch nicht an dem Punkt, dass sie dauerhaft wirklich diese tägliche Entgiftungspraxis zum Beispiel haben. Und ich denke, wenn man auch, vielleicht sprechen wir gleich noch über Lifestyle-Optimierungen, wenn man diese alle umsetzt und merkt dann, man fühlt sich komplett anders. Also man hat viel mehr mentale Klarheit, mehr Energie, ist auch entspannter zum Beispiel. Ja, dann weiß ich natürlich, das Gehirn war gestresst, das Gehirn war belastet. Und ich sehe dann einfach, wie wichtig dieser gute Lifestyle ist. Und das sollte ich dann beibehalten. Und klar, wenn es schwerwiegender ist, dann sollte ich mir natürlich therapeutische Hilfe in jedem Fall holen.
Aber es gibt nicht die eine Messmethode, die mir eine Neuroinflammation misst.
Nein.
Okay, dann kommen wir doch mal ruhig zu dem Lifestyle. Lass uns doch mal in erster Linie auf den Lifestyle schauen. Was sind denn die größten Übeltäter? Dann wissen wir ja auch vielleicht so ein bisschen, was wir abschalten müssen.
Na, Darmgesundheit, Blutzuckerschwankungen und Insulinresistenz, also wirklich das Thema kohlenhydratlastige Ernährung, dann Autoimmunerkrankungen, die Umweltgifte, die im Körper zirkulieren und die wir auch alle im Gehirn haben natürlich. Mikronährstoffmängel tatsächlich auch. Mangel an Antioxidantien führt natürlich zu oxidativem Stress im Gehirn, zu freien Radikalen, die dann eben auch Nervenzellen schädigen können. Dann Hormonstörung, ja, also Hormonmangelzustände. Gerade die Sexualhormone und natürlich auch Schilddrüsenhormone spielen da eine Rolle. Ja, das sind so mal Hauptgründe. Schlafmangel, Stress, haben wir schon drüber gesprochen. Bewegungsmangel, das wären alle so Dinge, wo man hinschauen sollte.
Das Thema Schlafmangel finde ich ja ganz spannend. Ich hatte das jetzt neulich gerade auch in einem anderen Gespräch gehabt, dass man, also eine der bekanntesten Menschen, glaube ich, zumindest aus meiner Lebensphase, ist wahrscheinlich Margaret Thatcher, die immer sagte, sie braucht nur 4 Stunden Schlaf. Mhm. Und was ist passiert? Sie hat eine neurodegenerative Erkrankung bekommen.
Ja.
So. Und würdest du schon sagen, dass da ein kausaler Zusammenhang ist?
Ja, also die Studien gibt es, die sind da und es gibt sicherlich Menschen, die etwas weniger Schlaf brauchen als andere, aber die meisten liegen so zwischen 6 und 8 Stunden, die schon nötig sind. Kommt natürlich auch darauf an, wie gut schlafe ich. Ja, also habe ich natürlich die ausreichende Melatoninausschüttung in der Zirbeldrüse, habe ich eine Zirbeldrüse, die gut funktioniert, die zirkadiane Rhythmik. Das sind natürlich bei Dingen wie Blaulicht, ja, das Licht von Handybildschirmen, TV-Bildschirmen und. All das spielt auch eine Rolle, ne, da, ob wir jetzt gut schlafen oder nicht und wirklich tief schlafen. Und die Schlafdauer ist absolut entscheidend, weil ich wirklich genug Zeit brauche, damit das Gehirn sich regenerieren kann, damit es entgiften kann. Also das Gehirn ist nachts schon aktiv. Und es muss eben tatsächlich auch Dinge, die im Kurzzeitgedächtnis sind, verarbeiten. Die gehen ins Langzeitgedächtnis
über. Das ist eine REM-Schlafphase dann in der Regel,
genau.
Oder?
All das passiert nachts, ja, und deswegen muss ich wirklich die ausreichende Schlafdauer auch haben. Und wir wissen natürlich auch, dass Menschen, die zum Beispiel nachts arbeiten müssen, dass da alle möglichen Erkrankungen, auch Krebserkrankungen übrigens, ja, dass das in gehäuft auftritt bei diesen Menschen. Weil Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für unsere Gehirngesundheit.
Ja, ja. Also ich glaube einfach, der überzeugendste Punkt ist eben halt tatsächlich, dass dieses glymphatische System, also es ist halt das Schrumpfen des Gehirns, das eben halt Platz macht, um die Toxine abzuführen, dass das einfach nur in der Tiefschlafphase passieren kann. Und von daher ist das ja immer so der Punkt, wo ich dann den Leuten immer gerne nach ihrem Abendessen den Espresso verleide, weil natürlich sagen die immer so, ich kann danach super schlafen. Ja, in der Theorie, wonach misst man das? Man misst das danach, wie schnell man einschläft und wie gut man durchschläft. So, wie gut aber die Schlafqualität ist. Das heißt also, wie gut die Tiefschlafphase dann anteilig ist, würde ich jetzt einfach mal ein Fragezeichen dran machen, dass die nach dem Espresso nach 22 Uhr noch immer so gut ist.
Ja, bin ich absolut bei dir. Die Studien sind ja auch da, ne? Dass man wirklich einige Stunden, bevor man schlafen geht, wirklich das letzte Mal Koffein zu sich nehmen sollte, weil die Tiefschlafphasen nicht so da sind. Und was zum Beispiel auch nachts passiert, das Gehirn bildet laufend dieses Beta-Amyloid, dieses Protein, was wir dann als Plaques nachher sehen bei Alzheimer-Patienten in großer Menge. Das wird auch nachts entgiftet. Das wird abgebaut, auch aus dem Gehirn heraustransportiert. Und das zum Beispiel kann auch nicht stattfinden, wenn ich nicht ausreichend schlafe. Und es sammelt sich dann an und führt dann zur Schädigung. Und das sind natürlich Dinge, die wir nicht so gerne haben wollen.
Dann lass uns doch mal über das zweite Gehirn reden, was man ja immer so sprichwörtlich sagt, nämlich unseren Darm. Auch da gibt es ja eine direkte Verbindung, die du ja auch eben halt einmal kurz schon angesprochen hast.
Genau, ja, unser Bauchhirn, ja, genau, zweite Gehirn oder Bauchhirn, das enterische Nervensystem, das Darmnervensystem. Und Darm und Gehirn haben eine sehr starke Verbindung zueinander und kommunizieren miteinander. Und vielleicht, bevor wir darüber sprechen, ganz kurz ein paar Sätze zum Mikrobiom. Das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen in und an unserem Körper, besteht also aus Viren, Bakterien, Parasiten, Einzellern, Pilzen. Und wenn wir aber vom Mikrobiom des Darmes sprechen, dann meinen wir in der Regel eine große Menge und eine große Vielfalt an Bakterien. Wir haben über 1000 verschiedene Bakterienspezies im Darm. Und wir brauchen dieses Mikrobiom, um überleben zu können. Das ist also symbiotisch, arbeitet es mit dem Darm zusammen. Ist wichtig, damit wir Nährstoffe verdauen können, Toxine abbauen können, entscheidend fürs Immunsystem und auch zur Ernährung der Zellen des Darms, gibt dem Darm Energie. Und Darm und Mikrobiom zusammen haben eben einen Weg, wie sie auch mit dem Gehirn kommunizieren, nämlich auf chemischem Wege. Das heißt, es werden Botenstoffe ins Blut abgegeben, die dann dem Gehirn Feedback geben, was im Darm so los ist.
Das ist ja lustigerweise die Funktionsweise auch von diesen Ozempic-Spritzen. Das heißt also, auch da werden ja im Grunde genommen eigentlich Neurotransmitter in dem Sinne verändert und dadurch quasi das Hungergefühl ausgestellt. Also nur um mal so ein Beispiel zu geben, wo eine direkte Verbindung dann eigentlich so, die in der letzten Zeit sehr viel in den Medien ist.
Ja, korrekt, genau. Ob das jetzt so auf die Dauer, also es gibt ja langfristig.
Ich wollte das jetzt nicht gutheißen, ich wollte es nur erklären, dass das, um mal sowas deutlich zu machen, dass man sieht, da wird Hormone im Darm beeinflusst und die wiederum ganz eindeutig sozusagen direkt etwas in unserem Gehirn machen. Genau. Aber entschuldige, ich habe es unterbrochen. Nein.
Und die können eben positiv aufs Gehirn einwirken und negativ. Sie können die Kognition verbessern, können die Stimmung verbessern, aber es kann auch das Gegenteil passieren. Und es gibt zum Beispiel Studien, ist man hergegangen und hat das Mikrobiom von depressiven Menschen auf Mäuse übertragen. Und die sind dann auch depressiv geworden, wie auch immer man das bei der Maus feststellt. Also waren apathisch, haben nicht mehr gefressen. Da sieht man also, welche Bedeutung tatsächlich das Mikrobiom hat. Und es gibt einen weiteren sehr wichtigen Zusammenhang, nämlich wenn wir ein Leaky Gut haben, also den sogenannten Sickerdarm, also eine geschädigte und entzündlich veränderte Darmwand, die durchlässig geworden ist, dann können sogenannte Lipopolysaccharide, LPS, das sind Bestandteile von Bakterienmembranen aus dem Darm, die können dann in den Blutkreislauf gelangen und man weiß, dass diese zu Entzündungen im Körper führen, dass diese oft auch zu Leaky Brain führen, die Blut-Hirn-Schranke schädigen und dass diese dann auch zu Neuroinflammationen im Gehirn führen. Und das wäre zum Beispiel ein Weg, wie dann wirklich auch die Darmgesundheit oder die mangelnde Darmgesundheit unsere Gehirngesundheit beeinflusst. Und es gibt aber noch einen anderen Kommunikationsweg zwischen Darm und Gehirn, also unsere Darm-Hirn-Achse. Wir haben ja unser autonomes Nervensystem oder auch vegetatives Nervensystem genannt, mit dem Anteil, mit dem Sympathikus, zuständig für Flucht und Kampf, und der Parasympathikus, der dann bei Entspannung aktiv wird und wichtig ist, damit das Immunsystem arbeiten kann, Regeneration und eben auch Verdauung. Und da haben wir eben den Vagusnerv, der im Hirnstamm entspringt und dann zum Darm läuft. Und wir wissen, dass in diesem Vagusnerv Kommunikation stattfindet, und zwar in beide Richtungen. Und das Interessante ist, dass 10% der Impulse vom Gehirn zum Darm laufen, 90% laufen umgekehrt. Das
Wahnsinn.
Heißt, auch da, ne, das Gehirn weiß ständig, was ist da unten so los. Und es gibt zum Beispiel bei der Parkinson-Erkrankung die sogenannte Gut-First-Hypothese, wo man davon ausgeht, dass die Erkrankung im Darm entsteht und auch dort die ersten Symptome vorhanden sind, dann zum Beispiel durch Verstopfung, also Motilitätsstörungen. Und dass dann ein Protein namens Alpha-Synuclein, also ein fehlgefaltetes Protein, welches man bei dieser Erkrankung vorfindet, dass das im Vagusnerv vom Darm ins Gehirn wandert und dort dann diese dopaminergen Nervenzellen zerstört. Und dann sehen wir die typische Bewegungsstörung, die typische Symptomatik der Parkinson-Erkrankung. Und was Ähnliches hat man gezeigt für Lektine. Das sind Antinährstoffe. Es ist vielen Menschen bekannt, dass zum Beispiel Bohnen Lektine enthalten, aber auch Getreidesorten und Nüsse. Und diese Lektine scheinen eben zum Beispiel auch zu Leaky Gut führen zu können. Und dann wandern sie ebenfalls im Vagusnerv ins Gehirn und entzünden dieses. Und es kommt zur Neuroinflammation und dann den Folgeschäden. Das heißt, wenn wir eine Gehirnerkrankung haben, ist ganz wichtig, dann auch auf die Darmgesundheit zu schauen, den Darm zu sanieren, das Mikrobiom zu regenerieren. Und ja, alle Krankheit beginnt im Darm. Sicherlich nicht immer, aber in vielen Fällen tatsächlich. Und diese Verbindung ist einfach zu beachten.
Den größten Punkt, wo ich sagte, Mensch, das Leben ist schon wirklich unfair, ist, dass auch insbesondere Menschen mit Autoimmunerkrankungen eben halt besonders betroffen sind. Und da denke ich mir so, meine Güte, also eine typische Autoimmunerkrankung wäre jetzt sowas wie Zöliakie oder MS. Mhm. Also Zöliakie ist ja schon sehr dicht am Darm, aber bei MS und solchen Themen, also Multiple Sklerose, da denkt man so, Mensch, diese Menschen sind schon hart gebeutelt genug. Und dass man dann auch noch quasi das in das Risiko geht, dann auch eine Neuroinflammation noch zu bekommen, das ist tatsächlich ja auch wieder dieses, ja, ich bleibe bei dem Flywheel. Mhm. Also man sieht im Grunde eigentlich, wie sich das alles gegenseitig dann so, so befruchtet, im negativen Sinne leider in diesem Fall.
Ja, definitiv. Also wir wissen natürlich, ein Hauptgrund für Autoimmunerkrankung ist der Leaky Gut, weil dann natürlich Erreger und Toxine, aber vor allen Dingen auch Nahrungsbestandteile in den Körper gelangen, die da eigentlich nicht hingelangen sollten. Und diese führen dann zur Autoimmunerkrankung. Und es ist wichtig, wenn ich eine Autoimmunerkrankung habe, dann auch aufs Gehirn zu schauen. Aber es gibt genauso auch den umgekehrten Weg. Wir wissen zum Beispiel auch, wenn jemand ein Schädel-Hirn-Trauma hatte, kann es sein, dass er hinterher eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Das heißt, die Gehirngesundheit kann auch solche entzündlichen Erkrankungen und Prozesse im Körper fördern. Es gibt zum Beispiel auch Menschen mit mangelnder Gehirngesundheit, die dann verschiedene Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickeln. Und man hat auch mittlerweile Hinweise, dass es einige Gehirnerkrankungen gibt, wo vielleicht auch eine Autoimmunkomponente dabei ist. Und vielleicht einfach nochmal so zum Verständnis, bei einer Autoimmunerkrankung kann das Immunsystem nicht unterscheiden zwischen selbst und fremd. Das heißt, es bildet Autoantikörper, die körpereigenes Gewebe markieren, und dieses wird dann eben geschädigt und eben auch zerstört. Wir haben Hinweise, dass zum Beispiel Autismus eventuell eine Autoimmunkomponente hat, aber auch die Parkinson-Erkrankung. Und da gibt es ein paar Studien, die je nach Studie unterschiedliche Prozentzahlen angeben, aber wohl in 70-90% der Fälle hat man gefunden, dass Menschen mit Parkinson Autoantikörper gegen Nervengewebe haben. Das heißt, wir könnten hier was Ähnliches haben wie bei Diabetes Typ 1, ja, wo Autoantikörper dann in der Bauchspeicheldrüse die insulinproduzierenden Zellen zerstören. Was Ähnliches könnte bei Parkinson passieren, dass hier eben dann Autoantikörper die dopaminproduzierenden Nervenzellen zerstören und es dann halt zur Parkinson-Erkrankung kommt. Und ja, wenn wir zum Beispiel über Autoimmunerkrankungen sprechen und auch gerade die Ursachen anschauen, dann möchte ich vielleicht noch hinweisen auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und eben gerade auf die Glutenunverträglichkeit. Und da sieht man wieder, wie es alles zusammenhängt, die Darmentzündung, die dann natürlich oft entsteht. Aber es ist zum Beispiel so, dass, wie es aussieht, nur 1% der Glutenunverträglichkeiten überhaupt diagnostiziert werden, weil die Symptomatik ganz oft gar nicht im Bereich des Darmes stattfindet, sondern ich habe Hautausschläge, ich habe Gelenkentzündungen, Ich habe zum Beispiel ein Hashimoto, die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Da wissen wir, dass eine Glutenunverträglichkeit oftmals eine Ursache ist für diese Autoimmunerkrankung. Oder ich habe Symptome im Bereich des Gehirns. Das heißt, ich habe Neuroinflammation, ich habe Depression, ich habe Demenz, allein durch diese Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie wichtig es ist, halt die Ernährung zu optimieren und auch auf diese Dinge zu schauen. Und auch Umweltgifte spielen eine Rolle. Zum Beispiel Hashimoto scheint auch mit ausgelöst zu sein durch Quecksilberbelastung. Ja, und dadurch entsteht die Autoimmunerkrankung. Also all diese Dinge, ja, hängen wirklich sehr zusammen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass es ein paar Substanzen gibt, die uns vor Autoimmunerkrankungen schützen und die, an denen es vielen Menschen mangelt. Und die gleichzeitig ganz wichtig sind für unsere Gehirngesundheit, nämlich die Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Glutathion, unser Hauptentgiftungsmolekül und unser Meister Antioxidans. Diese drei schützen uns vor Autoimmunerkrankungen, weil sie eben das Immunsystem unterstützen, Autoimmunerkrankungen zu hemmen. Und da ist auch eben ganz wichtig, dass wir diese Dinge zum Beispiel substituieren und all das beachten. Die Ursachen abstellen, auch wieder hier, und eben aufs Gehirn schauen, auf die Autoimmunerkrankung schauen und auf die Versorgung mit allen wichtigen Mikronährstoffen.
Ja, es ist spannend, dass du nochmal die Schilddrüse auch ansprichst. Das war ja, glaube ich, unsere Folge Nummer 3. Da hatten wir hier den Johannes Richter als Schilddrüsenexperten dann. Und als ich dann meinte, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, am Anfang hatte ich gesagt, ob das Thema vielleicht zu nischig wäre. Und er meinte, was meinst du genau mit nischig? Er meinte, da sagt er, 2 von 3 Leuten haben Probleme mit der Schilddrüse.
Ja.
Und da dachte ich so, okay. Also entweder redet da keiner drüber oder es weiß keiner. So, und das ist natürlich wirklich ein massives Thema.
Ja.
Und das, was du ansprichst, auch mit dem Thema Glutenunverträglichkeit, ist tatsächlich so, dass mein Cousin, dessen Tochter hat sehr früh schon eine Zöliakie diagnostiziert bekommen. Und da hat man tatsächlich gesagt, dass es sein könnte, dass die einfach zu früh irgendwie mal so dem Kind irgendwie eine Weizensemmel in die Hand gegeben haben. Und da ja der heutige, gerade dieses Weißbrot-Weizen eben hat ja schon sehr, sehr, ich sag mal, genetisch verändert ist.
Absolut.
Tatsächlich eben hat wirklich wohl das mit als Auslöser zumindest in Betracht bezogen wurde. Ich glaube, da gibt es genügend, also gibt es ja keine eindeutige Forschung zu, sage ich mal sowas, oder keine endgültige Ergebnisse zu. Aber da sieht man auch wieder, wie das alles so miteinander zusammenhängt.
Also es gibt heute Forschungen, die sehr klar zeigen, dass die Gluten bei jedem von uns zur Durchlässigkeit der Darmwand führen. Also nicht immer mit Symptomen, aber wir kennen den Mechanismus, das Immunsystem wird aktiviert und es kommt eben zu einer mangelnden Darmbarriere durch Gluten. Und es scheint auch so zu sein, da gibt es auch klinische Untersuchungen, die zeigen, dass wahrscheinlich 80% der Bevölkerung ein Leaky Gut haben. Und oft natürlich keine massiven Symptome, deshalb fällt es nicht auf. Aber diese Sachen liegen halt vielen, vielen Erkrankungen zugrunde. Und dann haben wir nicht nur ein solches Problem und eine solche Ursache, sondern mehrere. Deswegen ist immer wieder so wichtig, auf diese Lifestyle-Optimierung zurückzukommen und all das eben zu wissen und dann auch zu optimieren.
Let's talk about sex. Genau. Let's talk about the sex hormones.
Yes. Please.
Da hattest du ja auch angesprochen, dass da ein Mangel tatsächlich auch eine große Rolle spielen kann. Ich habe ja im Rahmen dieses Podcasts schon häufiger über insbesondere die Sexualhormone bei Frauen gesprochen. Das heißt also, auch da spielt ja die Menopause eine sehr große Rolle. Aber man sieht ja auch, dass auch bei den Männern sozusagen ein Testosteronmangel gewisse Auswirkungen haben kann.
Ja, ist korrekt. Also klar, viele Menschen kennen das, Frauen in den Wechseljahren oder schon davor, die Hitzewallung, aber eben nicht nur das. Auch Depressionen sehen wir, kognitive Störungen, Schlafstörungen. Und das hat eben damit zu tun, dass die Sexualhormone ganz wichtig sind für die Funktion und für die Gesundheit unseres Gehirns. Also das Östrogen zum Beispiel ist wichtig für das serotonerge System, also für unser Glücks- und Wohlfühlhormon Serotonin, aber auch für unser Motivationshormon Dopamin und auch für den Neurotransmitter für Lernen und Gedächtnis, für das Acetylcholin. Und das Progesteron ist ebenfalls wichtig fürs dopaminerge System, aber auch für das GABAerge System. GABA, also Gamma-Aminobuttersäure, ist der einzige hemmende Neurotransmitter im Gehirn, der für Entspannung sorgt, der angstlösend wirkt, der für guten Schlaf sorgt. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn dann Mangelzustände von Östrogen und oder Progesteron vorliegen, dass wir dann Reizbarkeit haben, Nervosität, innere Unruhe, Schlafstörungen, kognitive Störungen und so weiter. Und beim Mann ist es aber ähnlich. Denn Testosteron hat eine ganz enge Verbindung zum dopaminären System. Es scheint sogar so zu sein, dass ein Testosteronmangel die Parkinson-Erkrankung, dass die der Parkinson-Erkrankung Vorschub leistet. Und Testosteron ist auch wichtig für Acetylcholin, also für Lernen, für Gedächtnis, für Konzentrationsvermögen. Und Testosteronmangel kann zu Depressionen führen, auch zu Reizbarkeit, zu kognitiven Störungen eben und so weiter. Und das andere, was eben auch noch wichtig ist, ist, dass die Sexualhormone neuroprotektiv sind und dass sie die Mikrogliazellen stabilisieren. Und alleine über einen solchen Mangel kann die Neuroinflammation entstehen, weil die Mikroglia einfach nicht mehr, ich sag mal, gedeckelt wird. Ja, die kommt in eine Übererregbarkeit, weil die schützende Wirkung durch die Sexualhormone wegfällt. Und wir haben mittlerweile recht viele Männer in den 30ern, in den 40ern, die schon einen Testosteronmangel haben. Dann werden oft bioidentische Hormone gegeben und das kann auch absolut sinnvoll sein. Aber da möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, dass das eben ja auch nicht trivial ist. Das kann dann auch mal zu übermäßigen oder hohen Hormonspiegeln führen, was dann auch nicht gesund ist. Und vielleicht ist einfach erstmal wichtig, dass man herausfindet, warum haben wir auch Männer jetzt schon in jungen Jahren diese Testosteronmangelzustände? Was sind die Ursachen und können wir vielleicht auf natürlichem Wege gegensteuern? Und da sind wir auch wieder bei diesen ganzen Zusammenhängen. Und ich finde, an dem Beispiel der Sexualhormone kann man so schön zeigen, was ich immer in ganz vielen Calls und Workshops einfach erkläre, was die Hauptursachen sind für im Prinzip alle chronischen Erkrankungen. Das ist unsere Ernährung, das sind Mikronährstoffmängel, das sind Belastungen mit Umweltgiften, das ist chronischer Stress. Es gibt natürlich noch weitere Gründe, wie zum Beispiel Bewegungsmangel, aber diese vier sind jetzt eben meine Hauptthemen. Und wenn wir das jetzt mal anschauen, diese vier Dinge in Bezug auf unsere Sexualhormone und auf unsere Gehirngesundheit, zum Beispiel so, was die Ernährung angeht, dass wenn wir uns kohlenhydratlastig ernähren, und es gibt Männer, die dann bioidentisches Testosteron nehmen und der Testosteronspiegel steigt nicht, stattdessen steigt aber der Östrogenspiegel. Und dann fragt man sich natürlich, warum das passiert. Und es ist so, wenn wir uns kohlenhydratlastig ernähren und Insulinschübe haben, dann gibt es ein Enzym namens Aromatase, welches Testosteron zu Östrogen umwandelt. Und dann haben wir Östrogenüberschuss beim Mann, können wir nicht gebrauchen.
Was und, by the way, auch durch Mikroplastik sehr stark gefördert wird.
Genau. Und dann, damit es ausgeglichen ist, bei der Frau gibt es dann die Lyase. Und dieses Enzym geht her bei kohlenhydratlastiger Ernährung und wandelt Östrogen zu Testosteron um. Das wäre also nur ein Punkt, was die Ernährung angeht. Zweiter Punkt ist Cholesterinmangel. Wir brauchen Cholesterin, um Sexualhormone zu bilden. Wir brauchen aber auch Cholesterin im Gehirn. Das Gehirn macht 2% des Körpergewichtes aus, enthält aber 25% des Cholesterins im Körper. Da sieht man schon, wie wichtig Cholesterin ist für höhere Hirnfunktionen. Es stabilisiert zum Beispiel unsere Synapsen. Das heißt, es gibt keine vernünftigen Nervenimpulse im Gehirn, wenn wir nicht genug Cholesterin haben. Und wir brauchen aber auch Cholesterin, da kommt jetzt die Entgiftung ins Spiel, zur Ausleitung von Umweltgiften, denn wir brauchen Cholesterin zur Bildung von Gallenflüssigkeit, um fettlösliche Gifte auszuscheiden. Und Cholesterin kann auch Gifte direkt neutralisieren und wird dabei verbraucht. Und natürlich haben insbesondere Vegetarier und Veganer Cholesterinmängel und der Körper stellt zwar selber auch Cholesterin her, das reicht aber oft nicht aus, gerade wenn wir mit Umweltgiften belastet sind. Und dann haben wir Hormonmangelzustände und dadurch eine Schädigung des Gehirns. Und das Gehirn selber kann auch nicht mehr vernünftig arbeiten, weil es Cholesterin fehlt. Und wenn wir dann noch schauen auf chronischen Stress, da ist es zum Beispiel so, dass Progesteron ein Vorläufermolekül ist von Cortisol, von einem unserer Stresshormone. Wenn wir jetzt im Dauerstresszustand sind und permanent viel Cortisol ausgeschüttet wird, haben wir natürlich irgendwann einen Progesteronmangel. Und wir haben bei chronischem Stress auch einen erhöhten Verbrauch verschiedener Mikronährstoffe, aber vor allen Dingen auch der B-Vitamine, die wir fürs Nervensystem brauchen und gerade in Stresszuständen, die wir auch brauchen, um Serotonin und Dopamin zu bilden.
Und Energie zu produzieren.
Und die wir auch brauchen, um zu entgiften, gerade in Phase 2 der Leberentgiftung. Und die wir auch brauchen, um Progesteron zu bilden. Und wenn man das jetzt mal betrachtet, und ich finde es einfach wichtig, dass man diese Zusammenhänge wirklich versteht, weil dann wird einem so klar, wo fangen wir an? Also wir fangen natürlich an, ja, diese Grunddinge zu optimieren, Ernährung zu gucken, dass wir einen stabilen Blutzuckerspiegel haben und nicht in die Insulinresistenz und dann Richtung Diabetes kommen. Ja, wir schauen natürlich, dass wir uns ausreichend mit Mikronährstoffen versorgen, ja, einfach entgiften und auch Stress abbauen. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir vielleicht gar nicht mehr in Hormonmangelzustände reinkommen und dass auch unser Gehirn gesund bleibt.
Ich finde es so spannend, dass du jetzt schon mehrfach immer wieder den Blutzuckerspiegel erwähnt hast. Und ich hatte jetzt gerade wieder 2 Wochen Blutzucker-Tracking mal hinter mir und da habe ich dann wieder gesehen, was bei mir spiked. Ich benutze das immer schon selbstverständlich. Ja. Ich wurde jetzt gerade am Wochenende darauf hingewiesen, dass jemand dann sagte zu mir, du sagst das immer so selbstverständlich, was heißt denn das? So,
ja.
Also, dass eben halt Blutzuckerspitzen sozusagen dann eben halt auf diesem Diagramm, was man da misst, dann entstehen.
Ja.
Und ich fand es ganz interessant, dass du das jetzt hier so häufig ansprichst. Ich sehe eben halt bei mir in diesen Messungen gibt es eben halt gewisse Anstiege. Die gewissen Anstiege können manchmal auch schon dadurch kommen, dass ich alleine Sport treibe, sage ich mal so. Also wenn ich joggen gehe, insbesondere sieht man auch da schon einen Anstieg des Blutzuckers.
Ja.
So, wenn man jetzt andersrum, wenn man gegessen hat und eine Nachbewegung macht, sieht man, dass der Blutzucker nicht so ansteigt, sondern dass man es eben halt wieder neutralisiert. Nichtsdestotrotz gibt es eben halt gewisse Lebensmittel, sage ich mal sowas. Also bei mir weißer Reis. Spiked so sehr, dass ich über 200 komme. Also wenn 100 die Normalbasis ist, komme ich über 200 und fällt dann sehr steil ab. Also würde ich sagen, ist schlecht. So, ja. Wenn ich jetzt aber andere Sachen zu mir nehme, wo ich dann sage, ich komme jetzt von 100 auf 130, 140, sage ich immer sowas, und dann bleibt es eine Zeit lang so steady und dann fällt es langsam wieder ab. Ist das dann auch schlecht oder würdest du, also weil der eben schon erwähnte Peter Thier sagt, wir sollen eigentlich steady bei 100 bleiben.
Ja. Also das wäre schön, da kommen natürlich die meisten Menschen nicht hin. Aber Frage ist, wie kann man da hinkommen? Da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Es geht nämlich tatsächlich. Aber also wirklich, Blutzuckerschwankungen sind ein riesengroßes Problem. Und es ist eben auch so, dass, wenn man zum Beispiel vergleicht jetzt mal Tafelzucker mit, der natürlich ungesund ist, wenn man das aber vergleicht mit zum Beispiel der Kartoffel oder weißem Reis oder Pasta oder Mais.
Kartoffel spiked bei mir nicht.
Okay, interessant.
Also nicht Spike im Sinne von Extremspitze, sondern bringt so ein relativ steady Ansteigen. Aber ja, Entschuldigung.
Okay. Ja, aber es ist eben so, dass zum Beispiel Kartoffel einen höheren glykämischen Index hat als der Tafelzucker. Und das bedeutet, wie schnell die Glukose, der Blutzuckerspiegel quasi ansteigt, wenn ich dieses Lebensmittel zu mir genommen habe. Mhm. Und es ist so, wenn ich die gleiche Menge Glukose schnell ins Blut schieße, dann wird sehr viel Insulin ausgeschüttet, als wenn ich die gleiche Menge eben über einen längeren Zeitraum ins Blut abgebe, dann ist die Gesamtmenge an Insulin, die ausgeschüttet wird, nicht so hoch. Und je mehr Insulin ausgeschüttet wird, desto schlechter für den Körper, weil eben auch Insulin das Gehirn entzündet, den Körper entzündet und so weiter. Und wenn man jetzt generell mal auf dieses Thema schaut, kohlenhydratlastige Ernährung, ist es einfach so, dass natürlich Zucker, wissen viele Menschen, zu Entzündung führt. Und zwar durch einen Prozess namens Glykation. Das heißt, es kommt zur Verzuckerung, genau, von Immunzellen, von Gefäßwänden in der Haut. Dann kommt es zur Faltenbildung im Gehirn, da kommt es zur Entzündung und es werden sogenannte AGEs gebildet, Advanced Glycation End Products, also fortgeschrittene Verzuckerungsendmoleküle. Aber wenn man das jetzt mal.
Die dann gekommen sind, um zu bleiben, wie wir gelernt haben von Frau Dr. Schmiedeberg in der Folge mit Jenny Kneble. Also dass irgendwann sind wir an einem Punkt, der nicht mehr reversibel ist.
Ja. Leider ja, genau. Und wenn man das Ganze mal auf Englisch liest, dann kann man sagen, AGEs, Zucker ages us. Führt zu vorzeitigen Alterungsprozessen und dann zu Irreversibilität natürlich auch. Und das nächste Problem ist dann das Insulin. Und einfach auch nochmal zum Verständnis, ist ja so, dass wenn der Blutzucker ansteigt, dann wird in der Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet, welches an Rezeptoren, Insulinrezeptoren zum Beispiel auf Muskelzellen andockt. Und darüber wird die Aufnahme von Glucose in die Muskulatur vermittelt und dort wird es dann genutzt zur Energieproduktion. So. Und wenn wir aber immer wieder Insulinschübe haben, durch eben hohe Blutzuckerspiegel, durch eben viele Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, dann kommt es zu Insulinresistenz, was die Vorstufe dann von Diabetes ist. Das heißt, dass diese Rezeptoren unempfindlicher werden und es braucht immer mehr Insulin, damit wir die Glucose noch in die Zelle bekommen. Und dann haben wir eine größere Menge an zirkulierender Glucose und an zirkulierendem Insulin und beides führt zur Entzündung und nicht umsonst bezeichnet man die Alzheimer-Erkrankung heute oft als Diabetes Typ 3. Wir haben noch ein weiteres Problem, wenn wir sehr viel Insulin im Blut haben, denn um Serotonin, also für unser Glücks- und Wohlfühlhormon Serotonin und für die Stimmung in unserem Gehirn, muss das Serotonin dort gebildet werden. Denn ich sag mal, 90-95% des Serotonins im Körper wird im Darm gebildet. Das kann aber nicht ins Gehirn gelangen, weil es die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann. Das heißt, wir müssen die Vorstufe von Serotonin, die Aminosäure Tryptophan, ins Gehirn befördern. Dazu braucht es ein Transportprotein und dieses wird gehemmt bei hohen Insulinspiegeln. Das heißt, ich komme in die Depression, wenn ich ja die Insulinschübe habe, die Insulinresistenz habe. Das ist also auch ein ganz wichtiges Thema. Und was ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, ist, dass die allermeisten Menschen heute keine metabolische Flexibilität mehr haben. Und das bedeutet, wenn ich metabolisch flexibel bin, dass der Körper umstellen kann von Zuckerverbrennung auf Fettverbrennung. Das ist bei den meisten Menschen heute nicht mehr gegeben, sondern wir sind dauerhaft in der Zuckerverbrennung. Und wir haben ja schon gesagt, das Gehirn ist nachts aktiv, da muss es entgiften, da muss es regenerieren, da braucht es Energie. Und wenn dann die Glucose aufgebraucht ist, und ich kann nicht umschalten auf die Fettverbrennung, kommt das Gehirn in einen Energiemangelzustand, der wirklich zur Schädigung und zum Absterben von Neuronen führt. Und einige Menschen kennen das, dass sie nachts zum Beispiel nachts um 3 Mal wach werden mit Herzrasen oder dass ihnen morgens etwas übel ist. Das heißt dann, das Gehirn war in Energiemangel und es kam zur Ausschüttung von Stresshormonen. Können wir natürlich auch nicht gebrauchen und deswegen ist so wichtig, dass wir diese metabolische Flexibilität wiederherstellen und dass wir zum Beispiel, kann man das machen über die Scheinfastenkur, dass wir diese Kur mal machen, die Fasting Mimicking Diet von Professor Walter Longo, auch Langlebigkeitsforscher aus den USA, der hat ein 5-tägiges Ernährungsprogramm entwickelt, was dem Körper dann hilft, ne, wieder umschalten zu können.
Macht der Professor Michalsen, by the way, auch, der war in Folge Nummer 5 hier mal. Ja. Und auch dieses gleiche Mimic-Fasting-Thema.
Ja, genau. Ist wirklich ein ganz tolles Programm.
Habe ich gerade vor vier Wochen beendet. Ja. Und kann es nur allen empfehlen. Definitiv. Zweiter Tag ist hart. Definitiv.
Ja, aber wenn du es öfter machst, beim ersten Mal schon, aber beim zweiten oder dritten Mal ist eigentlich kein Hungergefühl mehr da. Das heißt, dann hat der Körper das schon verstanden und es geht eigentlich dann immer besser tatsächlich.
Ja, aber genau dieser Switch-Tag, ja, ist im Grunde genommen eigentlich der. Und genau das Gleiche habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Also ich mach's bisher einmal im Jahr, mhm, und versuche es jetzt eigentlich echt eher auf 3 bis 4 Mal im Jahr eigentlich, genau, hochzufahren, weil ich meine, es sind 5 Tage. Also,
genau, das schafft man.
Das schafft man, das schafft man. Und es ist, das Tolle ist auch tatsächlich, man kann eigentlich auch weiterarbeiten, sage ich mal so. Also man, genau, sollte eher den zweiten Tag am Wochenende haben, sodass man vielleicht nicht ganz, genau, so hart belastet wird. Aber ja, eine sehr gute Empfehlung. Was, ja, ich so interessant finde, ist, das sind so Dinge, die man früher, glaube ich, gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Aber ganz häufig ist es so, wenn Menschen, ich sage jetzt mal, wirklich so bewusst umgebracht werden sollen in Krankenhäusern, dass es keiner bemerkt, dann ist es in meisten Filmen, das ist mir jetzt erst aufgefallen, fast immer, dass die Insulin gespritzt bekommen. Ja. Kriegen immer eine hohe Dosis Insulin gespritzt und sterben dadurch. Also es gibt auch diesen Film The Good Nurse zum Beispiel so, wo das ist ja basierend auf einem realen Fall, wo er dann immer quasi in die Infusion dann nochmal zusätzliche Insulin reingeschoben hat. Aber es gibt eben halt auch so andere Filme, wo das immer wieder gemacht wird, dass dann den Leuten dann quasi eine Insulinspritze gegeben wird. Also da sieht man mal, dass eine hohe Insulindosis, wenn sie eben zu hoch ist, eben halt tatsächlich eben halt auch zum Tod führen kann.
Ja,
also
nicht heilsam, das Ganze nicht mit dem heilsam, Insulin. Nicht heilsam.
Also das hat selbst Hollywood schon erkannt.
Genau, ja. Aber wenn wir jetzt nochmal auf deinen Blutzuckerspiegel kommen und auf diese Schwankungen, vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, viele Menschen denken ja, wir brauchen Glucose. Das Gehirn braucht Glucose. Ja, 25% der Energie muss das Gehirn aus Glucose beziehen, aber 75% bezieht es viel lieber aus Ketonkörpern. Das sind kleine Energieteilchen, die in der Leber gebildet werden, wenn wir in der Fettverbrennung sind. Und damit wir diese 25% Glucose haben, müssen wir keine Kohlenhydrate zu uns nehmen. Das kann der Körper selber. Er kann also Gluconeogenese betreiben, Glucose herstellen aus glykogenen Aminosäuren und Glycerin. Und das heißt, wir können uns nur rein mit Fett und Proteinen ernähren. Und dann sind wir natürlich in einem total stabilen Blutzuckerspiegel und wir sind in der Ketose dauerhaft, ja, und der Körper bildet eben Ketonkörper. Und das ist wirklich die Ernährungsform für alle Gehirnerkrankungen. Schon lange weiß man das auch bei Epilepsie zum Beispiel, dass es da ganz, ganz heilsam sein kann und es reduziert Entzündungen im Gehirn. Es gibt dem Gehirn ganz viel Energie. Und ja, es ist für viele Menschen natürlich schwierig, aber man kann sich langsam rantasten an diese ketogene Ernährung, also langsam immer mehr Richtung Low Carb, wenig Kohlenhydrate und High Fat gehen und dann mal schauen, mit der Fasting Mimicking Diet anfangen und dann wird es immer einfacher. Und es ist ein Unterschied, wenn man dauerhaft in der Ketose ist, wirklich was Energielevel und mentale Leistungsfähigkeit angeht, ist es ein großer Unterschied. Und bei wirklich Alzheimer-Erkrankung und Demenz gibt es Menschen, die aus dem Pflegeheim auch wieder nach Hause konnten, weil sie so viel klarer waren durch die ketogene Ernährung. Also es ist einfach ein ganz wichtiges Thema, diese Blutzuckerschwankungen. Und da müssten wir ein bisschen von wegkommen, wenn wir gesund bleiben wollen.
Wenn wir gesund bleiben wollen. Und ich habe schon ein bisschen Angst jetzt hier, weil die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts werden sich vielleicht an die Folge Abnehmen durch Kohlenhydrate erinnern. Und ich sehe schon, dass ich jetzt viele Zuschriften von verwirrten Zuhörerinnen und Zuhörer bekomme. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, weil wir kommen eben halt wirklich nur in diese Ketose, wenn wir es wirklich schaffen, die Kohlenhydrate massiv runterzufahren. Ja. So, das heißt also für alle, das hast du ja auch gesagt, diese metabolische Flexibilität ist bei den meisten Leuten, die eben halt sehr viel oder ich sag mal so zumindest 50% Kohlenhydrate essen, bei denen ist es natürlich das Problem, wenn sie quasi das dann anfangen runterzufahren und die metabolische Flexibilität nicht mehr so da ist, wird es natürlich sehr schwierig. Und das ist genau das, was du auch beschreibst, was auch bei mir dann eben halt der Fall war, wenn man dann eben halt dann dieses Mimic-Fasting dann macht, also diese Scheinfasten-Diät, dass man eben halt diesen Switch dann haben muss. So, und das heißt also, man muss sich dann eben halt so mal in einer gewissen Art grundsätzlich entscheiden, sage ich mal, sowas gegen Kohlenhydrate oder für Kohlenhydrate. Aber ich sag mal so, dieser Zwischenweg, den die meisten Menschen tun, ist natürlich das Problem.
Ist schwierig, ja. Und das ist die sogenannte Ketogrippe, ja. Das heißt, genau dieser Punkt, wo der Körper die Ketonkörper noch nicht bildet, ja, und dann fehlt ihm die Energie und man fühlt sich eben erschöpft und friert und so weiter. Man kann das Ganze ein bisschen abfangen über exogene Ketone, indem man die von außen zuführt, dann wird es leichter.
Die sogenannten Ketonester.
Genau, richtig, genau. Und das funktioniert wirklich ganz gut und das sollte man vielleicht auch zur Unterstützung dann machen bei der Scheinfastenkur. Und ja, es ist eine Grundsatzentscheidung, aber ich sag mal, wenn man die einmal getroffen hat und für mich ist immer so, wo ist die Priorität? Und wenn ich wirklich eine schwerwiegende Erkrankung habe oder befürchte, ich gehe in Richtung Demenz, Gehirnerkrankung, dann muss jeder für sich entscheiden, was ist dann halt das Wichtige. So, und einfach dieses gute Gefühl, was man hat, wenn man so in der Ketose ist, ich mag es nicht mehr missen. Und ja, das muss halt jeder natürlich für sich entscheiden, ganz klar.
Bevor wir gleich auf die Mikronährstoffe reingehen, möchte ich noch einmal auf das Thema Toxine noch zu sprechen kommen. Deswegen lass uns doch mal, weil wenn ich mir mein Skript so anschaue, habe ich noch sehr viele Fragen an dich, dann lass uns doch mal die Top 3 Toxine vielleicht mal sagen, wo du sagst, okay, das glaubst du, sind wahrscheinlich die 3 Hauptübeltäter, auf die wir achten müssen.
Mhm. Ja, also was das Gehirn angeht, wir haben also eine Riesenmenge an Umweltgiften, denen wir täglich ausgesetzt sind, angefangen von Schwermetallen über das Leichtmetall Aluminium, Pestizide, Herbizide, Flammschutzmittel, Mikroplastik. Ich könnte noch bis nächste Woche weitermachen. Und wir haben natürlich alle auch Toxine im Gehirn. Und die Top 3, die, ja, über die wir jetzt sprechen können, weil das die sind, wo es eine Korrelation gibt zwischen diesen dreien und Alzheimer-Erkrankung, Parkinson-Erkrankung, Autismus, das sind Aluminium, Quecksilber und Glyphosat. Und da ist natürlich erstmal ganz wichtig, sich zu schützen, indem man die Aufnahme so weit wie möglich minimiert. Das funktioniert nicht ganz, weil diese überall auch in der Umwelt mittlerweile vorhanden sind. Beim Aluminium heißt das natürlich auf aluminiumhaltige Deos verzichten, bei manchen Medikamenten aufpassen gegen Sodbrennen. Da gibt es Medikamente, die Aluminium enthalten.
Aluminium beim Grillen
benutzen? Beim Grillen bitte nicht benutzen, genau. Ja. Und die Alufolie aufs heiße Essen, auch nicht so eine gute Idee. Und die bekannten Kaffeekapseln und so weiter. Mhm. Ja, das wären so die Dinge, was das Aluminium angeht. Und beim Quecksilber haben natürlich die meisten Menschen schon gehört, dass man Amalgamfüllungen, die Quecksilber enthalten, dass die fachgerecht entfernt werden sollten, weil sie dauerhaft Quecksilber abgeben. Und dass man vielleicht auch Thunfisch, Schwertfisch, Hai, diese Fische meidet, die eben sehr viel Quecksilber speichern.
Es ist ja interessant, gerade bei Thunfisch nochmal zu sagen, also jede Fischart hat einen gewissen Level an Schwermetallen, die sie nicht überschreiten dürfen. Nur beim Thunfisch ist dieser Level signifikant höher, weil sonst kein einziger Thunfisch zum Verzehr erlaubt wäre.
Genau. Und wir essen oft so viel noch davon. Ja, das ist gut, das mal zu hören und sich bewusst zu machen. Und es ist aber so, dass das Quecksilber ubiquitär in der Umwelt ist. Es wird zum Beispiel durch Krematorien in die Luft abgegeben, durch Kohlekraftwerke. Es ist in Industrieabfällen enthalten. Das heißt, wir können ihm nicht ganz entkommen. Und beim Glyphosat ist es so, Glyphosat ist der aktive Bestandteil des weltweit meistverkauften Unkrautvernichtungsmittels Roundup. Und Roundup wird auf gerade gentechnisch veränderte Getreidesorten gesprüht, Soja gesprüht und so weiter und ist zum Beispiel auch wird eingesetzt als Trocknungsmittel für konventionellen Weizen. Und wir wissen, dass Glyphosat auch als Antibiotikum patentiert ist und damit das Mikrobiom des Darmes zerstört und dass es auch ganz schnell zu Leaky Gut führt, weil es diese Tight Junctions, die engen Zellverbindungen im Darm ebenfalls schädigt und auch zu Leaky Brain, weil es die Blut-Hirn-Schranke schädigt und übrigens auch sehr effektiv Aluminium ins Gehirn transportiert, so als trojanisches Pferd. Das umschließt Aluminium und bringt es ins Gehirn hinein. Und das heißt, wir sollten gucken, dass wir die Aufnahme minimieren beim Glyphosat, indem wir dann uns biologisch ernähren, was ein ganzes Stück weit hilft, aber nicht ganz, weil Glyphosat mittlerweile im Wasserkreislauf ist und in der Luft. Und dann ist einfach wichtig, dass wir eine tägliche Entgiftungspraxis haben. Das heißt, täglich Giftbinder zu uns nehmen, wie zum Beispiel Zeolit oder Chlorella und Spirulina. Oder was ich auch sehr empfehle, ist MCP. Das kennen noch nicht so viele Menschen. Das ist modifiziertes Zitruspektin aus der Schale von Zitrusfrüchten, welches ein sehr guter Schwermetallentgifter ist zum einen und auch andere Umweltgifte ausleitet, welches aber noch einen weiteren ganz positiven und wichtigen Effekt hat für unser Gehirn. Es wirkt nämlich dem Zytokinsturm entgegen, das heißt, es wirkt der Entzündung entgegen und dann damit behandelt es quasi schon die Neuroinflammation. Deswegen ist eine gute Idee, auch MCP mal für eine Weile einzunehmen. Und ich sage mal, neben dieser täglichen Entgiftung und damit reduzieren wir schon die Giftlast im Körper ziemlich massiv. Und
aber darf ich noch mal ganz kurz entschuldigen, diese tägliche Entgiftung, wie stelle ich mir das vor? Also wir haben ja auch wir haben Spirulina-Präparate sozusagen, wir haben das Zeolit auch als Pulver. Also wann nehme ich das, wie nehme ich das?
Also man kann es kurweise machen. Und ich empfehle aber eigentlich, dass man also mal zum Beispiel 3 Monate lang Zeolit nimmt. Es gibt Menschen, die Zeolit immer gerne durchnehmen, weil es natürlich gleichzeitig bei Menschen mit Darmerkrankungen wirklich auch sehr, sehr effektiv wirkt. Also es heilt auch den Leaky Gut, ein gutes Zeolitpulver, das wissen wir.
Und wann nehme ich das?
Das nimmst du morgens auf nüchternen Magen, also im Prinzip auch vor allen Dingen eine Stunde, bevor du irgendwelche Medikamente oder Supplemente einnimmst und dann abends nochmal vorm Schlafen gehen.
Zweimal
also
am Tag?
2 bis 3 Mal tatsächlich am Tag, genau. Und es gibt Menschen, die das dauerhaft machen. Also es gibt auch Studien mit Menschen, die, glaube ich, mittlerweile seit 11 oder 12 Jahren täglich 3-mal am Tag Zeolithpulver einnehmen mit extrem guten Ergebnissen. Und man sieht, dass sich die Giftlast im Körper extrem senkt, dass Osteoporose entgegengewirkt wird durch die Zeolitheinnahme, weil Zeolith ist ein Ionentauscher. Das heißt, diese Kristallgitterstruktur ist beladen, wenn es ein gutes Zeolith ist, mit ganz viel guten Mineralstoffen und Spurenelementen, die das Zeolith an den Körper abgibt, im Austausch gegen die Giftstoffe. Die werden dann in dieses Kristallgitter hineingezogen, durch die Ladung dann dort festgehalten und aus dem Körper hinaus transportiert. Und Chlorella und Spirulina, also ich zum Beispiel nehme eigentlich dauerhaft Spirulina, auch als Nährstoffgeber, als Quecksilberentgifter, und es tut einfach, ist gut für die Gesundheit. Und man kann aber auch sagen, ich mache zwischendurch mal 3 Monate hochdosiert Chlorella und Spirulina als Kur. Dann mache ich 3 Monate MCP und dann mache ich 1/2 Jahr Zeolith. Aber im Prinzip so täglich den Giftbinder einzunehmen, ist eine gute Idee tatsächlich. Und
wow.
Ne, dann reduziere ich die Giftlast insgesamt im Körper. Und dann ist es schon so, dass jetzt wie durch, also bei durch diese Osmose dann das aus dem Gehirn nachrutscht quasi, dass das glymphatische System dann natürlich auch Toxine abgeben kann an den Körper, die dann eben auch ausgeleitet werden.
Können wir kurz einen Augenblick mal Pause machen? Ich muss gerade mal die Sachen bestellen. Aber warte mal ganz kurz. Bevor ich dann die Bestellung losschicke, gehen wir doch mal auf das Thema Mikronährstoffe
ein. Ja, sehr, sehr gerne.
Was würdest du uns sagen, welche Nährstoffe fehlen uns sehr oft und warum beeinflussen sie unser Gehirn? Du hattest schon mal Omega-3, haben wir schon drüber gesprochen, würde ich sagen.
Korrekt.
Haben wir sonst was schon erwähnt?
Nee, nicht, ja, Glutathion, Vitamin D oder ja.
Und was ich sehr schön finde, es gibt ja immer sehr häufig, kennst du immer so Einladungen, die man bekommt, so soll ich irgendwas mitbringen, dann sagen die Leute immer gute Laune.
Ja.
Und ich bringe seitdem jetzt immer, es gibt bei Sunday so eine Happy Mood Box. Das heißt also, ich bringe die jetzt immer mit. Und da ist GABA drin. Das,
oh ja.
Das hast du ja gerade erwähnt, auch, dass das einen wichtigen Faktor für unser Entspannung, Schlaf, ja. Ich sag mal, eine große Auswirkung auf unsere Stimmungslage dann auch haben
kann. Ja, tatsächlich, das hat es. Also Mikronährstoffe, wir haben alle einen großen Mangelzustand. Natürlich einmal, weil in unseren Lebensmitteln lange nicht mehr so viel Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente enthalten sind, wie noch vor 20 Jahren. Da gibt es Analysen, die zeigen, dass oft nur noch 30, 20 oder gar nur noch 10% an Vitamin C, Magnesium, B-Vitamin in den Lebensmitteln vorhanden sind.
Ich habe jetzt gerade eine Statistik gesehen, die fand ich so hart, dass ein Brokkoli vor 20 Jahren, nur vor 20 Jahren, also das heißt also, das ist zugegebenermaßen noch in unser beider Lebenszeit gewesen, hatte vor 20 Jahren 30% mehr Vitamine und 40% mehr Mineralstoffe.
Mhm. Genau. Ja,
und das liegt woran? Entschuldigung.
Ja, also natürlich an unseren ausgewaschenen Böden. Ja, also wir haben zinkarme Böden, selenarme Böden und so weiter. Und das ist ein Grund für Mikronährstoffmängel. Das andere und für mich der Hauptgrund ist aber die Belastung mit Umweltgiften. Denn wir haben zum Beispiel einen wesentlich erhöhten Verbrauch an Antioxidantien, weil die freien Radikale abgefangen werden müssen, die durch die Umweltgifte entstehen. Und wir brauchen eben ganz viele verschiedene Mikronährstoffe für Phase 2 der Leberentgiftung im Wesentlichen. Das heißt, der Verbrauch erhöht sich massiv durch diese ganzen Toxine.
Und ist es nicht auch so, dass unser Darm durch die Toxine nicht mehr so gut die Mikronährstoffe aufnehmen kann und dadurch auch weniger mit einer Zelle im Körper ankommt?
Ja, definitiv auch. Also da, wir sind wieder bei all diesen Zusammenhängen. Ne? Natürlich haben wir durch die Toxine auch eine Schädigung der Darmwand. Ja, eine Schädigung des Mikrobioms. Ja, und dann haben wir natürlich die mangelnde Darmgesundheit und all diese Folgeerkrankungen und Mangelzustände, die dann halt im Körper auftreten. Und wo ich vielleicht drüber sprechen möchte, die 5, bei denen wir wissen, dass ganz viele Menschen da einen Mangelzustand haben. Und das sind natürlich auch genau 5, die ganz wichtig sind für unsere Gehirngesundheit. Das sind Vitamin D, Vitamin B12, Magnesium, die Omega-3, Fettsäuren und Jod. Und vielleicht einfach nur ein paar Sätze zu diesen. Beim Vitamin D wissen ja viele Menschen, in unseren Breitengraden haben wir gerade im Winter große Mangelzustände, aber man sollte es eigentlich auch im Sommer substituieren und mal den Spiegel natürlich überprüfen lassen.
Und vielleicht auch ganz wichtig in dem Zusammenhang auch nochmal zu erwähnen, man sollte es auch täglich supplementieren. Ich kenne so viele Leute, die immer diese 20.000er Einheit einmal die Woche nehmen. Und da es ja eigentlich ein Hormon ist, ist es immer besser, es auch in eine tägliche Supplementierung
zu machen. Lieber 5.000 Einheiten täglich. Also Spiegel testen, aber bei Erwachsenen in der Regel braucht es 4.000 bis 5.000 internationale Einheiten am Tag. Und Vitamin D ist ja auch bekannt, dass beim Mangel, dass es dann zum Winterblues kommt, also wirklich auch zu Depressionen, weil wir brauchen Vitamin D, um Neurotransmitter zu bilden. Und ganz viele Zellen des Gehirns haben Vitamin D-Rezeptoren. Das heißt, es ist wichtig für unser Gehirn. Beim B12 ist es so, die B-Vitamine haben wir schon gesagt, wichtig für Energieproduktion, Neurotransmitterproduktion. Und ein Mangel an Vitamin B12 führt zu irreversiblen Schädigungen des Nervensystems. Und die B-Vitamine sind ja wasserlöslich. Das heißt, ein zu viel wird einfach ausgeschieden. Und da bin ich wirklich auf dem Standpunkt, lieber zu viel als zu wenig. Und empfehle eigentlich immer, Vitamin B12 als Monopräparat auch noch zu substituieren. Und der Referenzwert in Deutschland ist in der Regel so, dass man sagt, zwischen 200 und 1000 Nanogramm pro Liter ist normal und ausreichend. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass man bereits unter 400 Nanogramm pro Liter irreversible Schädigungen sieht. Und da würde ich dann eher wirklich die höheren Werte, also 800 bis 1000 Nanogramm pro Liter, anstreben wollen. Und es ist natürlich immer gut, dass man mal auch seinen Mikronährstoffstatus überprüfen lässt und dann dementsprechend dann supplementiert.
Ein B12-Status ist eher, also wird nach Laborwerten als zu hoch betrachtet, nach... Ich ja. glaube, wenn du drauf schaust, würdest du sagen, ich ist doch super.
Genau, richtig, genau. Also da kann man auch zum Beispiel sagen, dass generell, also auch wenn ich mich klinisch gut fühle und es ist 1200 oder höher der Spiegel, würde ich sagen, bitte dabei bleiben in jedem Fall. Und generell kann man sagen, bei jeder neurodegenerativen und psychischen Erkrankung und bei Erschöpfungszuständen würde ich immer hohe Mengen Vitamin B12 supplementieren. Und beim Magnesium ist so, dass natürlich die meisten Menschen wissen, wir brauchen es für verschiedene Stoffwechselvorgänge, wichtiger Mineralstoff, auch für die Muskulatur natürlich, aber auch für die Bildung von Neurotransmittern im Gehirn und für die Energieproduktion, denn wir haben ja, also in den Mitochondrien wird unser Energiespeichermolekül, das Adenosintriphosphat, ATP, gebildet. Das wird dann in der Zelle gespeichert und dann irgendwann verbraucht. Wenn wir aber über ATP sprechen, dann meinen wir immer an magnesiumgebundenes ATP, weil es kann nicht alleine in der Zelle vorliegen, sondern wenn es aus der Atmungskette rauskommt, wird es direkt an Magnesium gebunden und in dieser Form gespeichert. Das heißt, habe ich einen Magnesiummangel, dann habe ich auch einen Energiemangel irgendwann. Und ungefähr 80% der Bevölkerung mangelt es an Magnesium und deswegen auch dieses substituieren.
Vielleicht auch dazu nur noch ein Mini-Exkurs zum Thema Magnesium. Mhm. Also das meistens Magnesium, was man ja so im Drogeriemarkt bekommt, ist ja meistens immer, steht zwar nicht drauf, aber ist ja fast immer Magnesiumoxid.
Ja.
Und das Thema mit Magnesiumoxid, also es ist immer Magnesium gebunden, eben halt an das Oxid, ist, dass wenn man das wirklich in einem hohen Maße supplementiert, es abführend wirkt. Mhm. Das heißt also,
korrekt,
kriegt man irgendwann durch. Ja, davon. So, aber auf der anderen Seite braucht man einen hohen Magnesiumspiegel. Mhm. So, deswegen, welches Magnesium empfiehlst du denn eher?
Also ich wechsle mal zwischen Magnesiumkomplex, was ihr ja auch im Shop habt, ne?
Wo verschiedene Salze miteinander verbunden sind.
Korrekt. Und ansonsten natürlich Magnesiumglycinat. Ja, also das ist eine Form, die sehr gut bioverfügbar ist, die sehr gut verträglich ist. Glycin, die Aminosäure, brauchen wir im Körper. Wir brauchen sie zum Entgiften, ja, für die Aminosäurekonjugation in Phase 2 der Leberentgiftung. Glycin brauchen wir für gutes Bindegewebe. Wir brauchen Glycin, um Glutathion, unser Entgiftungsmittel, Molekül zu bilden. Das heißt, mehr Glycin im Körper ist immer eine gute Idee. Deswegen würde ich Magnesiumglycinat empfehlen und fürs Gehirn das Magnesiumtreonat. Das ist eine Form von Magnesium, die extra dafür konzipiert wurde, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann und eben sehr gute Wirkung im Gehirn hat. War aber bislang in Europa nicht zugelassen.
Ist jetzt da.
Und ich glaube, bei euch Ende November wahrscheinlich im Shop. Also
ab 24.11. Ja, genau. Es ist da. Oder seit, je nachdem, wann diese Podcast ausgestellt wird. Und es ist tatsächlich ja ein unglaublicher Hype, der in den USA da jetzt gerade da losgegangen ist. Den hat Andrew Huberman, also auch einer von diesen Longevity-Ärzten, eben halt dann mit befacht, aber auch die Biohacker wie Dave Asprey und verschiedene andere, Eric Berg und wie sie alle heißen, die sind ja alle so unglaublich bullish, was das Thema betrifft, weil es tatsächlich die ersten Studienergebnisse ja wirklich unglaubliche Ergebnisse zeigen, was das Gehirn betrifft.
Ja, absolut. Und ich würde einfach sagen, ausprobieren. Also das merkt man deutlich und dann auch abends gerade nehmen für guten Schlaf. Und da, ich freue mich sehr drauf und ich empfehle es. Also man hat es vorher auch aus den USA bekommen, aber da ist ja dann immer so, dann sind manchmal noch Füllstoffe, Rieselhilfen drin. Und da freue ich mich natürlich jetzt dann auf diese Form, die dann einfach das reine Magnesiumtrionat enthält. Und ich würde jedem sagen, jedem empfehlen, diese Form von Magnesium mal auszuprobieren für sich.
Ja, also es gibt ja Hinweise auf tatsächlich einen Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen eben halt. Es gibt Hinweise auf kognitive Leistungsfähigkeit.
Korrekt.
Es gibt Hinweise auf Neuroplastizität.
Mhm.
Thema Angstzustände, Schlaf spielt eine große Rolle. Also ich meine, die Liste sozusagen der möglichen positiven Benefits ist ja ein Traum.
Absolut, ja.
Muss man wirklich so sagen.
Ja, ist so.
Also Magnesium-Trionat vorzubringen.
Genau, ganz genau. Ja, dann haben wir noch die Omega-3-Fettsäuren.
Ja.
Da vielleicht auch noch wichtig zu wissen, es gibt ja Menschen, die nehmen Leinöl und denken, damit können sie ihren Omega-3-Bedarf decken. Aber die pflanzliche Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure ist nicht das, was das Gehirn braucht. Also wir brauchen DHA und EPA, das sind die marinen Omega-3-Fettsäuren. Und ja, Alpha-Linolensäure ALA kann umgebaut werden, zum Beispiel zu DHA, aber nur zu 0,5%. Das heißt, wir müssten flaschenweise Leinöl trinken, damit wir die ausreichende Menge bekommen, die das Gehirn
und
braucht.
Das ist kein Vergnügen.
Das ist überhaupt gar kein Vergnügen. Das rauscht dann auch so durch. Und tatsächlich haben wir, 60% der Trockenmasse des Gehirns besteht aus Fett und Großteil davon ist das DHA. Und wir brauchen diese Omega-3-Fettsäuren für höhere kognitive Leistung. Und bei Omega-3-Mangel entsteht in einigen Fällen eine majore Depression, eine besonders schwere Form der Depression und die sogar zum Suizid eben oftmals auch führt. Und das ist ganz wichtig, das regelmäßig zu substituieren, um sich die Gehirngesundheit zu erhalten.
Das ist ganz interessant. Also ich war der Meinung, dass ich das schon sehr gut tue. Und ich bin so richtig schön auf unsere eigenen Verpackungshinweise reingefallen, wofür wir ja nicht wirklich können, weil es gibt ja immer offizielle Empfehlungen, die wir nur aussprechen dürfen. Mhm. Und dann steht ja drauf, eine Kapsel am Tag. Und das habe ich immer brav gemacht. Ich habe eine Kapsel am Tag.
Das reicht nicht aus.
Das reicht bei weitem nicht aus. Nein. Ich war dann ganz geschockt, als ich meinen Omega-3-Spiegel gemessen habe und ich dann wirklich total unterversorgt war, obwohl ich noch zusätzlich verschiedene Fette eben halt auch immer versuchen, die Nahrung einzubauen, also Olivenöl und wie es alles so heißt. Aber nichtsdestotrotz einen totalen Mangel.
Ja.
Aber das ist eben halt genau das, was man immer offiziell draufschreiben darf auf die Packung und das, was man
nehmen sollte. Ich kann dir sagen, in den USA gibt es einige funktionelle Mediziner, die sich gerade sehr mit dem Gehirn beschäftigen, die mittlerweile recht hohe Dosen verordnen bei Neuroinflammation und neurodegenerativen Erkrankungen und so weiter. Die empfehlen 6, 8 oder 10 Gramm DHA und EPA pro Tag. Natürlich muss ich jetzt sagen, bitte nur in Absprache mit Ärzten und Therapeuten. Aber das ist extrem effektiv. Das heißt, die Dosis wird langsam erhöht und dann schaut man, wie sich die Symptomatik verändert. Aber da hat man, die haben unglaubliche Erfolge damit, gerade um Entzündungen im Gehirn einzudämmen, gehen die wirklich teilweise sehr hoch.
Ja, und das Spannende ist ja tatsächlich, dass ja auch die Cholesterinwerte sich wirklich ja positiv verändern. Mhm, so, man denkt irgendwie so, Moment, du nimmst mehr Fett zu dir und dann verändert sich das positiv. Aber na klar, wir wollen ja auch mehr HDL haben. Und es ist ja auch immer nachher eine Frage des Mischverhältnisses.
Ja.
Das heißt also, umso mehr gute Fette ich eben halt in meinem Körper habe, umso weniger Platz ist für die schlechten Fette oder umso mehr vermischen sie sich, sagen wir es mal so einfach so gesagt. So, und von daher, also ich habe gemerkt, seitdem ich jetzt sozusagen mein Omega-3-Intake signifikant erhöht habe, dass dadurch eben halt auch signifikant meine Blutwerte sich auch verbessert haben.
Ja, also die guten Fette kann man in sehr großen Mengen zu sich nehmen. Die machen auch nicht fett, ganz im Gegenteil, die machen schlank und die sind einfach ganz, ganz gesund und ganz wichtig für unsere gesamte Gesundheit, aber vor allen Dingen eben für unser Gehirn natürlich, ne? Und für unsere Gefäße, für das Herz-Kreislauf-System auch, ne?
Was fehlt noch
und die Zellmembran.
Was fehlt noch auf der Liste?
Es fehlt noch Jod. Und da ist es so, dass es Studien gibt oder mal klinische Ergebnisse aus den USA von einigen Jodärzten, die also im Prinzip bei jedem Patienten überprüfen, wie sieht's aus mit der Versorgung, was Jod angeht. Und die haben festgestellt, bei zigtausenden von Patienten mittlerweile, so viel Daten gibt es, dass 96% der Bevölkerung einen Jodmangel haben. Und das ist ein großes Problem, weil vielen Menschen ist bewusst, wir brauchen es für die Schilddrüse, für die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Aber alle Drüsengewebe des Körpers brauchen Jod, auch Prostata, Eierstöcke, Brustgewebe. Und es gibt übrigens auch eine Korrelation. Wenn ich einen Jodmangel habe, scheint es so zu sein, dass die Raten an Brustkrebs, Prostatakrebs dann höher sind. Und es braucht aber auch jede Körperzelle Jod und vor allen Dingen das Gehirn. Und man kann eigentlich sagen, wenn ich einen Jodmangel habe, dann ist es ziemlich dunkel und habe ich ausreichend Jod, sind alle Lampen an. Und jetzt kann man sich fragen, wie kommt das zustande? Und es ist so, dass wir ja über die Ernährung nicht genug Jod zu uns nehmen. Und übrigens, dieses jodierte Speisesalz reicht absolut nicht aus.
Wollte ich gerade sagen.
Gar nicht, nein, weil das Hauptthema ist, dass wir in so einen massiven Jodmangel kommen aufgrund der Menge an Flammschutzmitteln, von denen wir umgeben sind. Denn wir haben Flammschutzmittel überall im Haushalt, in Computertastaturen, in Kinderspielzeug, in Matratzen, in Polstermöbeln, in Decken. Und Flammschutzmittel enthalten Bromid. Und Brom gehört wie Jod zur Stoffklasse der Halogene, die sich durch gegenseitige Verdrängung auszeichnen. Das heißt, habe ich viel Flammschutzmittel, also respektive viel Bromid im Körper, wird das Jod aus dem Körper verdrängt. Und deswegen muss ich Jod substituieren, damit ich dann wiederum das Bromid aus dem Körper verdränge und ausreichend Jod habe für alle Körperfunktionen und eben auch fürs Gehirn.
Jod auf die Liste. Jod ist ja interessanterweise auch tatsächlich, glaube ich, sogar zu den Top 5 der häufigsten Mikronährstoffmängel insgesamt in Deutschland, was eben halt unter anderem auch an den jodarmen Böden eben halt tatsächlich auch liegt. Und ehrlich gesagt auch dieses typische Jodsalz. Also ich glaube, die meisten Menschen sind eher auf das Ibiza Meeressalz oder das Himalaya-Salz oder keine Ahnung, was ja heutzutage ja viel angesagter ist. Und da ist ja auch kein Jod mehr drin.
Genau, ja, und dieses Jod aus diesem üblichen Speisesalz da, das verdampft, ja, wenn du die Packung eine Weile da stehen hast, ist dann auch irgendwann nichts mehr drin, weil Jod ist flüchtig an der Stelle und von daher, man müsste schon zusätzlich was einnehmen.
Es ist ja insgesamt in der heutigen Zeit nicht so schlecht, immer ein bisschen Jod zu Hause zu haben.
Genau.
Korrekt. Sind wir durch mit der Liste?
Ja, wir sind mit der Liste sind wir jetzt mal durch, genau.
Sehr gut, dann lass uns doch mal über das Thema Neuroinflammation sprechen, weil auch da hast du ja gesagt, wenn man gezielt anfängt eben halt zu therapieren und man merkt, dass sich eben gewisse Dinge verbessern, dass man dann eben halt davon ausgehen kann, dass eben halt die Neuroinflammation vorgeherrscht hat und dass man gegebenenfalls eben halt durch diese, sag ich mal, Supplementierung eine Verbesserung sieht, aber man sich vielleicht auch auf die Suche machen sollte, wo denn eigentlich die Entzündung herkommt. So, was sind denn jetzt sozusagen die Wirkstoffe, die du empfehlen würdest, womit man mal anfangen sollte zu therapieren?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Studien zu und wir haben da auch einiges mal zusammengestellt, was man da nehmen kann und das sind eben im Wesentlichen die Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe und da wissen wir, also es gibt welche, wo wir wissen, dass sie durch die Blut-Hirn-Schranke gelangen, das ist das eine. Das andere ist, dass diese Polyphenole eine synergistische, antiinflammatorische Wirkung haben, dass sie also zusammen sehr effektiv diese Neuroinflammation eindämmen können. Zum Beispiel weiß man, dass die Kombination aus Kurkumin, aus dem Kurkuma-Gewürz und Resveratrol, bekannt aus dem Rotwein, dass die in Kombination eine vierfach höhere Wirksamkeit haben. Die sind also wesentlich effektiver, wenn man sie kombiniert.
Auch eine höhere Bioverfügbarkeit?
Auch eine höhere Bioverfügbarkeit, genau. Mhm. Und die Kombi, diese sieben, die eben wirklich die sind, wo wir wissen, dass sie den größten Effekt auf die Neuroinflammation haben, sind Kurkumin, Resveratrol, dann Apigenin aus Thymian, Kamille, Schafgarbe, dann EGCG, also Epigallocatechingalat, der Grüntee-Extrakt. Dann die bioaktiven Pflanzenfarbstoffe Rutin und Luteolin und das Baikaliin, das ist eine Substanz aus der Heilpflanze Baikal. Helmkraut. Das sind die sieben. Und wenn man das dann noch kombiniert mit Boswellia, also mit dem Weihrauch, der auch eine ganz starke antientzündliche Wirkung hat, hat man die Neuroinflammation noch weiter eingedämmt. Wenn man dann noch Astaxanthin hinzufügt.
Ah, das ist ja mein Favorite. Also jeder weiß, dass ich leuchtende Augen kriege, wenn wir von Astaxanthin reden, ja?
Ja.
Königin der Antioxidantien.
Ganz genau, richtig. Dann haben wir noch ein ganz effektives Antioxidans fürs Gehirn dabei. Und gute antioxidative Wirkung hat natürlich auch N-Acetylcystein. Das ist eine Vorstufe auch von Glutathion, erhöht die Glutathionmenge auch im Gehirn, hat aber auch eine sehr starke antientzündliche Eigenwirkung aufs Gehirn und repariert die Blut-Hirn-Schranke.
Da gibt es ja auch wirklich viele Studien, insbesondere in dieser Kombination aus Glycin und NAC, also dieses Glynac, wie man es ja dann irgendwie gerne abkürzt. Ja.
Glynac oder, also ich sag mal, du brauchst ja Glycin, die Aminosäure Cystein und die Glutaminsäure, diese drei Aminosäuren, um Glutathion zu bilden. Glutathion ist ein Tripeptid, also aus diesen drei Aminosäuren wird es gebildet und man kann auch alle drei Vorstufen geben, ne, auch Glutamin und dann eben Glycin und NAC und dann erhöht sich die Menge an Glutathion. Man kann aber auch hergehen und kann Glutathion natürlich selber verabreichen in den Formen, die gut bioverfügbar sind. Das wäre also liposomale Formen von Glutathion und das S-Acetylglutathion. Ne, das würde ich auch noch sehr empfehlen, weil Glutathion eben auch ganz stark antientzündlich wirkt, weil wir es brauchen, auch um das Gehirn zu entgiften. Glutathion ist übrigens ein sehr guter Chelator auch, der also Gifte auch eben wie im Käfig einschließt und auch aus dem Gehirn dann heraustransportiert. Und repariert die Blut-Hirn-Schranke, das heißt Glutathion, ganz, ganz wichtiger Mikronährstoff.
Ich war mal nach dem Oktoberfest auf einem After-Wiesen-Drip, habe ich eine Infusion bekommen, die sehr glutationslastig auch war, die genau mit diesem Argument verkauft wurde.
Ja, das ist tatsächlich auch so. Und dann würde ich das Ganze noch kombinieren mit der Alpha-Liponsäure. Da sind wir auch nochmal beim Thema Entgiftung. Mhm. Alpha-Liponsäure ist eine schwefelhaltige Fettsäure, die sowohl Wasser als auch fettlöslich ist. Was bedeutet, sie kann sehr leicht durch Zellmembran gelangen, durch auch eine intakte Blut-Hirn-Schranke, übrigens auch durch die Mitochondrienmembran und damit auch freie Radikale in den Mitochondrien abfangen. Und es ist eben auch ein guter Entgifter, der Chelate bildet und Schwermetalle aus dem Gehirn heraustransportiert, der aber auch ganz stark antioxidativ wirkt und übrigens das Glutathion recycelt, damit es wieder wirksam werden kann und wieder effektiv ist. Und dann wären noch ganz wichtig gegen die Neuroinflammation, wäre die Kombination aus Taurin und L-Theanin, die Aminosäure aus der Teepflanze, weil diese beiden das GABA-Ergesystem stärken. Das heißt, sie wirken hemmend, sie wirken dämpfend auf ein übererregtes, entzündetes Gehirn. Und dann hat man eine tolle Kombi, um dieser Neuroinflammation wirksam auch entgegenzuwirken.
Ist echt spannend, wie man Taurin, ich finde es so interessant, verbindet man ja immer mit einem bestimmten Energy Drink. Mhm. Und es gibt ja einige Energy Drinks, die explizit draufgeschrieben haben, ohne Taurin, so als ob Taurin was Schlechtes wäre. Und jetzt mittlerweile überschlägt sich ja momentan gerade die Forschung über sozusagen Lobeshymnen zum Thema Taurin. Ja. Und ich glaube, an dieser Stelle ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir ja alle Taurin im Körper haben. Also jedes Lebewesen aus Fleisch und Blut hat ja Taurin, nur dass wir eben halt mit 30 ungefähr das Doppelte an Taurin noch haben, wie wir mit 50 haben. Mhm. Und das, was die Studienlage jetzt eben halt erforscht, ist, haben wir nur mit 50 nur noch die Hälfte an Taurin, weil wir alt werden, oder werden wir alt, weil wir nur die Hälfte an Taurin haben? Und es sieht immer mehr aus, als ob die zweite Antwort die richtige ist. Mhm. So, aber da ist die Studienlage momentan erst an, natürlich wie immer, den Seeeleganz an den Sandwürmern, dann an den Mäusen und jetzt schon an den Rhesusapfen durch. Aber es ist noch nicht so weit, dass man es an Menschen jetzt sozusagen fertige Studienergebnisse hat. Mhm. Aber das finde ich immer wieder interessant. Aber kommen wir doch mal kurz zurück. Wir sind jetzt bei der Neuroinflammation. Mhm. Jetzt haben wir das alles schön miteinander genommen und kombiniert. Wo würdest du denn jetzt sagen, also wie äußert sich dann, dass man sagt, ah, das scheint zu wirken? Also was merkt man?
Also tatsächlich, wenn sich die klinische Symptomatik verbessert und wenn man das jetzt einfach, also es gibt viele, auch gerade in den USA, einige Ärzte, die das prophylaktisch einnehmen oder die sagen, ich will mein Gehirn unterstützen, ich will ja dafür sorgen, dass da gar nichts erst entsteht. Die nehmen das wirklich dann immer mal kurweise prophylaktisch ein. Und wenn ich natürlich gar keine Symptome habe, dann merke ich auch keinen Unterschied. Wenn ich Symptome habe, ähnlich wie auch mit den Omega-3-Fettsäuren, dann merke ich die Verbesserung. Ganz oft ist es aber tatsächlich so, ich merke erst, was es gemacht hat, wenn ich es absetze. Und das ist eigentlich immer der Tipp, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was bringt oder nicht, dann wird man wirklich sagen, stopp mal und dann guck mal, was in den nächsten 1-2 Wochen passiert. Und wir kriegen ja auch ganz oft die Frage gestellt, muss ich wirklich all diese Mikronährstoffe so dauerhaft einnehmen? Und zum Beispiel hat Professor Bredesen in seinen Arbeiten ganz deutlich gesehen, dass es einfach wichtig ist, diese Dinge dauerhaft durchzunehmen. Wenn er also zum Beispiel Patienten hatte, die in Urlaub gefahren sind und keine Lust hatten, das alles einzupacken oder vergessen hatten, nachzubestellen. Oder, was natürlich absolut legitim ist, weil es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, dass Patienten sagen, ich fühle mich jetzt gut, ich setze das jetzt mal ab, ich brauche es nicht mehr, haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass die Symptome leider wiederkommen. Das heißt, in vielen Fällen ist es wichtig, die Dinge schon ein bisschen langfristig zu nehmen. Und wenn ich mich frage, bringt es was, setze ich es ab und meist merke ich es dann deutlicher, als wenn ich anfange, es zu nehmen und mich dann frage, na, ist es irgendwie jetzt besser?
Ich kann dir wirklich nur so hundertprozentig recht geben, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass meine kognitive Leistungsfähigkeit sich durch die Einnahme von Kreatin signifikant verändert hat. Mhm. Und ich merke das dann immer, weil ich ungern mit weißem Pulver reise, dass ich deswegen es dann meistens auf Reisen nicht dabei habe. Ja. Und ich merke immer an den Tagen, wo ich dann kein Kreatin zu mir nehme, dass ich eben halt dieses Thema der nicht vorhandenen kognitiven Erschöpfung wieder spüre. Mhm. So, also von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen und bin sehr gespannt, wenn sozusagen dieser Neuroinflammationskomplex mal rauskommt. Ich will es auf jeden Fall probieren und mal schauen, wie es dann mit und ohne sein wird.
Mhm. Bitte, bitte tu das und gib uns ein Feedback.
Bei dem Thema Brain Fog, den hast du ja auch schon mehrfach erwähnt. Ja. Und ich habe das einmal in meinem Leben wirklich erlebt, dass ich diesen richtigen Brain Fog so massiv hatte während einer Corona-Erkrankung, während meiner zweiten. Beim ersten Mal hatte ich es nicht. Beim ersten Mal hatte ich diese anderen Ausfälle wie Geschmackssinn und Geruchssinn, die weg waren. Das hatte ich beim zweiten Mal nicht. Beim zweiten Mal hatte ich tatsächlich dieses Thema Brain Fog. Das heißt also, ich konnte de facto einfach wirklich nicht arbeiten, weil ich nicht klar denken konnte in dem Sinne. So. Mhm. Und das betrifft aber ja trotzdem auch viele Menschen losgelöst jetzt von dieser Erkrankung. Wie sieht's denn da aus? Gibt es auch da Nährstoffe, Mikronährstoffe, die uns mehr Klarheit geben können und mehr Konzentrationsfähigkeit?
Ja, absolut. Da würden wir natürlich versuchen, den Neurotransmitter für Lernen und Gedächtnis, nämlich das Acetylcholin, zu stärken. Und es gibt eben oft dann einen Mangel an Acetylcholin tatsächlich auch im Gehirn. Und anfangen würde man dann zum Beispiel auch mit Ginkgo Biloba, was bekannt ist natürlich für die Durchblutung des Gehirns, dass es diese fördert. Aber Ginkgo erhöht auch die Hirnaktivität und erhöht die Energieversorgung der Neuronen. Und dann wäre ganz wichtig, so eine Substanz wie Citicolin. Das ist eine Form von Cholin, die durch die Blut-Hirn-Schranke gelangen kann.
Ich bin so glücklich, dass du Cholin sagst, weil ich habe das neulich in einem Menopausen-Podcast habe ich das auch gesagt und wo habe ich 1000 Zuschriften bekommen und sie sagen, das heißt Cholin, aber ich glaube, es ist wie Chemie und
genau, Chemie, ich glaube, man darf so und so. China und China. Ich
glaub, ja, genau.
Das geht alles. Okay. Also ich sage Cholin und gerne. Und
ich habe es auch gesagt und habe dafür ein paar Zuschriften bekommen.
Naja.
Ich komme damit klar.
Genau, das würde ich so sagen, richtig. Das stellt dem Gehirn Cholin zur Verfügung dann und wir können wieder mehr Acetylcholin dann bilden. Und es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass Citicolin eben tatsächlich eine Verbesserung der Kognition bewirkt in jedem Fall. Dann das Phosphatidylserin ist eine Vorstufe von Acetylcholin und ist aber auch in der Lage, die Kommunikation zwischen Nervenzellen zu verbessern. Und Phosphatidylserin hat noch eine weitere ganz wichtige Wirkung, ist nämlich in der Lage, die Auswirkung von Stress auf das Gehirn abzublocken, zu hemmen. Und da an der Stelle ist eben auch ganz, ganz wichtig, diese Substanz. Und dann haben wir das Acetyl-L-Carnitin, welches die Energieproduktion in den Mitochondrien des Gehirns erhöht, welches aber auch eine große Ähnlichkeit hat zum Acetylcholin. Es ist also ein Acetylcholin-Rezeptor-Agonist, kann an Acetylcholin-Rezeptoren andocken und dort eine Wirkung entfalten, dass es eben über diesen Weg Gedächtnis und Konzentration und mentale Leistungsfähigkeit verbessert. Und an der Stelle wären wir auch wieder beim Taurin in Kombination mit Coenzym Q10. Coenzym Q10 brauchen wir auch in der Atmungskette dann zur Bildung von ATP. Und man weiß, dass diese beiden in Kombination tatsächlich die Energie im Gehirn steigern, die allgemeine Gehirngesundheit verbessern, die Kognition verbessern. Das wären also so Dinge, die man einsetzen würde, um dem Brain Fog entgegenzutreten.
Also Q10 ist ja insgesamt für die ganze Energieproduktion wirklich ja sehr elementar.
Ja.
Also da haben wir ja auch mal eine extra Folge nur zu dem Thema gemacht. Mhm. Und ich sage immer so, es ist ein bisschen wie es ist ja nicht der Brennstoff für die Mitochondrien, es ist ja mehr der Schmierstoff für die Mitochondrien, wenn man so bei diesen motorischen Beispielen bleibt.
Ja.
So, damit der Motor besser läuft und Energie produzieren kann. Aber also eigentlich eher das Öl als das der Brennstoff, als es das Benzin ist.
Genau, also transportiert einfach in der Elektronentransportkette diese Teilchen dann durch diese Kette. Dafür ist es da und wir alle haben irgendwann auch einen Mangel. Also ab einem gewissen Lebensalter macht es einfach Sinn, Coenzym Q10 zu substituieren und damit natürlich, weil alles ist Energie und ohne Energieproduktion, ohne funktionierende, gesunde Mitochondrien wird halt alles schwierig und die Gesundheit natürlich auch und die mentale Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist immer gut, alles, was wir tun können, um die Energieproduktion dort zu unterstützen, ist natürlich eine gute Idee für unsere Gesundheit.
Ist immer so spannend, wenn ich immer so sehe, das habe ich gerade in meinem letzten beruflichen Leben dann sehr häufig gesehen, dass Leute dann immer sehr stark anfingen, eben halt so NAD-Plus-Booster zu nehmen, weil sie mal davon gehört haben, dass das eben halt ganz toll ist, um mehr Energie zu haben, aber deren Mitochondrien so im Arsch, nein, das sage ich jetzt hier nicht, suboptimal funktionierten, dass man dann sagt, okay, da kannst du noch so viel Brennstoff vorne reintun, wenn dann die Maschine nicht mehr vernünftig läuft, dann kommt am Ende auch nicht mehr Energie bei raus. Also man muss sich eben halt genauso um den Brennstoff, muss man sich eben halt auch um die gute Funktionsweise der Mitochondrien dann eben halt kümmern.
Genau, und da sind wir auch bei dem Punkt, also unsere Mitochondrien brauchen über 40 verschiedene Mikronährstoffe, damit sie optimal arbeiten können. Und fehlt nur ein einziger, dann haben wir das Problem. Dann im Prinzip, ne, das ist die Basis und wenn ich da unten ein Bauklötzchen rausnehme, dann fängt der Turm an zu wackeln und irgendwann crasht da. Und deswegen poche ich immer so drauf, dass es so wichtig ist, mit allen Mikronährstoffen ausreichend versorgt zu sein, weil sonst funktioniert einfach nichts im Körper so wirklich. Ne?
Kommen wir doch mal zu der dritten, sagen wir mal im weitesten Sinne, Fehlfunktion des Gehirns, nämlich die zerebrale Durchblutung des Gehirns und die grundsätzliche Gehirnleistung. Auch dafür hast du ja etwas entwickelt oder etwas zusammengestellt, wo man dann sagen kann, okay, damit funktioniert es dann wieder besser.
Ja, da geht es um den Brain Flow, also wirklich das eben, ne, die Durchblutung, die Sauerstoffversorgung und natürlich damit dann auch die Nährstoffversorgung, durch die erhöhte Durchblutung auch die Nährstoffversorgung der Nervenzellen gewährleistet ist. Und da sind wir natürlich auch wieder bei Ginkgo Biloba und man muss sagen, wir haben die Produkte so konzipiert, dass sie, also dass einige Substanzen in mehreren Produkten vorkommen. Das war aber so beabsichtigt. Nicht nur kann man sie kombinieren, man soll sie sogar kombinieren und ist dann auch von den Mengen her absolut ideal versorgt. Und auch an der Stelle macht Ginkgo natürlich absolut Sinn, weil es die Durchblutung im Gehirn so gut erhöht. Dann schauen wir aber auch auf Pycnogenol, das ist der Kiefernrindenextrakt, der auch sehr stark antioxidativ wirkt, aber auch den Blutfluss im Gehirn verbessert und Studien zufolge auch Ablagerungen an Gefäßwänden auflösen kann. Dann Weißdornextrakt, ganz wichtig an der Stelle. Natürlich auch zur Verbesserung der Durchblutung, aber vor allen Dingen, weil Weißdorn natürlich die Kontraktionskraft des Herzens stärkt und auch den Blutfluss in Herzmuskel und Herzkranzgefäßen, sodass wir dadurch natürlich über die Verbesserung der Herzleistung dann die Sauerstoffversorgung des Gehirns auch mit sicherstellen. Und es gibt das Fruit Flow, einen lykopinfreien patentierten Tomatenextrakt, der eben auch gerinnungshemmend wirkt und
ein Tomatensaft wirklich?
Ein Tomatenextrakt, ja. Ja, genau. Ein Extrakt aus Tomaten, der tatsächlich ganz, ganz positive Wirkung auf den Blutfluss hat, auf die Durchblutung des Gehirns. Und an der Stelle würde ich also Rosmarin nicht vergessen wollen, weil Rosmarin auch antientzündlich wirkt und Durchblutung natürlich steigert.
Wurde mir gerade in meiner Folge zum Thema Haarverlust sehr empfohlen, dass man eben halt tatsächlich auch mit Rosmarin, Tinkturen eben halt für eine bessere Durchblutung der Kopfhaut sorgen kann und damit den Haarausfall vorbeugt.
Ja, also innerlich wie äußerlich kannst du als ätherisches Öl aufsprühen und einmassieren und kannst du eben genauso auch innerlich einnehmen. Genau. Und verbessert Durchblutung von innen und von außen und damit hält es auch die Haare auf dem Kopf. Und wir hätten auch noch die beiden ayurvedischen Gedächtnispflanzen, Gotu-Kola und Brahmi, anzubieten, die die allgemeine Gehirngesundheit fördern, die Durchblutung fördern, das Gedächtnis fördern. Und da haben wir dann auch eine wirklich, wirklich schöne Kombi, um einfach auch von der Seite aus noch die zerebrale Durchblutung dann zu unterstützen.
Ich glaube, wir haben jetzt eine sehr lange Liste. Wir haben auch insgesamt schon eine sehr lange Folge, aber es war ehrlich gesagt zu spannend, auch für mich persönlich, weil ich bewerte es ja auch mal ein bisschen danach, wie viel ich auch persönlich dazu lerne. Und ich würde sagen, ich habe heute sehr viel dazu gelernt und würde deswegen dich eigentlich nur noch einen abschließenden Rat an unsere HörerInnen dann irgendwie dich danach fragen, was würdest du denen raten, wenn sie wirklich eine lange, gesunde, das Gehirn haben wollen, was wäre sozusagen jetzt, sage ich mal so, ist der abschließende Doc Alina Rat?
Also abschließend wäre natürlich die Lifestyle-Optimierung. Da mag ich nochmal auf die 6 großen Bereiche einfach zu sprechen kommen. Das ist die Ernährung, weitestgehend ketogen, haben wir schon drüber gesprochen. Die Mikronährstoffe wirklich ausreichend einzunehmen, plus dann eben gezielt die Dinge, die Neuroinflammation eindämmen, ne, die das Gedächtnis unterstützen und so weiter. Entgiftungspraxis, Daily Detox in jedem Fall, Schlafoptimierung, Stressmanagement und Bewegung. Ganz, ganz wichtiger Faktor an der Stelle. Und das sind jetzt die körperlichen Dinge. Und wir haben jetzt ausführlich über all das gesprochen, was man auf der körperlichen Ebene tun kann für die Gehirngesundheit. Und deswegen vielleicht an der Stelle nur der kurze Hinweis, auch wie wichtig natürlich auch die emotionale, mentale, spirituelle Ebene sind und dass wir bitte auch die Lebensfreude nicht vergessen. Denn ich glaube, wir brauchen Spiel und Spaß und ja, neugierig sein, offenen Geist haben, neue Dinge lernen, gute Beziehungen pflegen. Und wir können auf der körperlichen Ebene so viel tun, aber wenn die Lebensfreude fehlt, dann wird es schwer mit Gesundheit, mit einem langen und vor allen Dingen mit einem erfüllten Leben. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig, unsere sozialen Beziehungen und einfach, dass wir die Freude und die vielleicht auch das Staunen behalten und ja, die Neugier.
Also neugierig bleiben, offen für andere Menschen vor allem auch. Und ich kann immer nur wieder den Einsatz von Professor Steinkraus zitieren, Friends of all age groups. Und ich finde, das ist tatsächlich immer wichtiger, weil man sieht es ja, wie häufig Menschen, die dann wirklich sehr alt werden, dann irgendwann nicht mehr wollen, weil sie einfach nicht mehr genug Freunde haben. Und ich glaube, dieses Thema soll gar nicht so eine, soll ich mal sagen, berechnende Absicht sein, aber es ist auch wahnsinnig bereichernd, sich mit Menschen von allen Altersgruppen, und das meine ich nach oben wie nach unten, eben halt auszutauschen. Also definitiv. Von daher ist das, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr guter letzter Rat, was das Thema soziale Kontakte betrifft.
Ja.
Alina, es hat großen Spaß gemacht. Und
mir auch.
Ich sage Dankeschön.
Ich danke.
Hast du denn ein absolutes Lieblingsmikronährstoff? Oder ein Lieblingsmikronährstoff, wenn du sagen würdest, okay, das ist wirklich meine Nummer 1.
Da stellst du mich jetzt vor eine Herausforderung, weil ich natürlich so viele Dinge einnehme und auch alle für wichtig empfinde. Aber was ich Menschen empfehlen würde, die es, wenn sie es noch nicht tun, zu der Basisversorgung gehört für mich unbedingt auch das Glutathion dazu. Unser Hauptentgiftungsmolekül, unser Meister-Antioxidans, welches uns vor allen möglichen Erkrankungen schützt, vor allen Dingen vor chronischen Erkrankungen, schützt alle Körperzellen. Wir brauchen es zum Entgiften in der Leber, wir brauchen es zum Entgiften des Gehirnes. Es schützt uns vor Leaky Gut und Leaky Brain, schützt die Barrieren des Körpers, es unterstützt das Immunsystem und es ist einfach eine ganz wichtige Substanz. Und ich würde eigentlich jedem empfehlen, das mal auch in höherer Dosis ganz langfristig einzunehmen und zu gucken, was das macht mit Gesundheit und Energielevel. Und wir alle haben einen reduzierten Spiegel aufgrund der Menge an Giften, denen wir ausgesetzt sind. Deswegen Glutathion wäre meine Nummer 1.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.